Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und ja, zur zweiten Ausgabe unseres großen Formel-1-Saisonrückblicks. Und ja, wir wollen heute über die Endresultate reden, sowohl in den beiden Ranglisten und unsere Benotung dazu abgeben. Und das mache ich nicht mit euch allein, sondern der Philipp ist auch heute wieder natürlich mit dabei und redet mit uns.
Ja, das ist heute unsere erste Aufnahme im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Bei unserer letzten Aufnahme war ja noch das alte Jahr, war noch 2022. Jetzt melden wir uns das erste Mal 2023. Ich freue mich auf dieses Jahr, genauso wie der Marvin, glaube ich. Wir freuen uns sehr auf dieses Jahr wieder. Einige Events, kein großes Fußballturnier zwar, aber natürlich die altbekannten Wettbewerbe wieder, Formel 1 und so weiter. Und ihr werdet natürlich dieses Jahr auch von uns wieder auf dem Laufenden gehalten, was dann so in der Sportwelt abgeht. Und da war jetzt ja in den vergangenen Tagen einiges los. Premier League hat wieder gespielt. Wir fokussieren uns jetzt aber hauptsächlich nochmal kurz, bevor wir mit dem Saisonrückblick beginnen, mit der Darts-WM. Denn bei unserer letzten Aufnahme war ja das Viertelfinale zwischen Gabriel Clemens und Suta, hieß er, glaube ich. Oder es war, glaube ich, Achtelfinale. Es war Achtelfinale, genau. Und dann kam ja noch das legendäre Viertelfinale zwischen Gervin Price, der damaligen noch Nummer 1 der Welt und Weltmeister von 2021, und Gabriel Clemens. Und nachdem Gervin Price den ersten Satz relativ locker gewonnen hat, dachte man, das wird ein schwieriges Spiel für Gabriel Clemens. Aber der hat dann Gervin Price mit 5:1 nach Hause geschickt. Und hat damit, glaube ich, kann man sagen, die größte Überraschung der Darts-WM geliefert. Gervin Price, der sich dann noch Kopfschoner oder Hörschoner, Ohrenschützer, nach dem vierten Satz aufgesetzt hat, wurde so ein bisschen zum Meme, sage ich mal. Er hat dann das erste Leg gewonnen mit seinen Ohrschützern und hat dann die Fans provoziert, hat dann allerdings alle Legs verloren und hat, glaube ich, auch generell in dem ganzen Game kein Leck mehr gewonnen und hat hochverdient, muss man sagen, gegen Gabriel Clemens verloren, der überragend im Schlaf aufs Doppel war und auch im Scoring echt gut war, 100er Average hatte. Also ein überragendes Spiel, noch überragend für Darts Deutschland war dieses legendäre Viertelfinale.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal überhaupt das weite Kommen von Gabriel Clemens dann sogar ins Halbfinale. Sehr, sehr stark und dann auch noch gegen den zu dem Zeitpunkt ersten in der Weltrangliste, Gervin Price, den er ja wirklich verrückt gemacht hat. Also diese Szene mit den Kopfhörern, das hat man selten gesehen am Dart. Es war echt lustig zu sehen, was Gervin Price da alles versucht hat, um irgendwie wieder ins Spiel zurückzukommen. Denn Gabriel Clemens, ja, hatte ihn dann ja eigentlich fast das ganze Spiel richtig an den Eiern und hat mit ihm gemacht, was er wollte. Und Gervin Price wollte ihn natürlich irgendwie wieder da rausbringen, aber er hat es, egal womit, nicht geschafft und ist somit rausgeflogen. Danach, ja, hatte er für ordentlich Tumult gesorgt, hat eine Aussage getätigt, wo er gesagt hat, dass es seine letzte Weltmeisterschaft war und er nie wieder bei einer Weltmeisterschaft mitmachen würde. Er hat, glaube ich, seinen ganzen kompletten Insta-Account gelöscht, was Beiträge und so angeht. Also, ja ich finde ein paar Entscheidungen, die man ja so nicht treffen sollte. Also, ich finde es ein bisschen überhastet und finde, dass das einfach Sachen sind, die er dann im Eifer des Gefechts gemacht haben und völlig unnötig sind, weil es ist halt eine Niederlage gewesen und Gabriel Clemens hat auch einfach gut gespielt. Und ja, ich finde dann, dann da direkt so übereifrig solche Aussagen zu treffen und da seinen Insta-Account zu löschen, nur weil man vielleicht ein bisschen Hate bekommt, die sich mit Darts nicht auskennen vielleicht. Also Gervin Price ist eher so von der Eigenschaft ein kalter Typ, der Konflikt mit den Zuschauern sucht, der auch eher nicht so gemocht wird von den Zuschauern, der sehr provozierend auch auf die Zuschauer ist, der das halt auch gerne mag, wenn die Zuschauer ihn auspfeifen. Also eher ein unbeliebterer Spieler. Was heißt eher ein unbeliebterer Spieler, der oft ausgepfiffen wird und so. Aber das halt auch provoziert von seiner Seite aus und selbst sagt, dass er es eigentlich mag. Und dann da rumzuheulen, auf einmal, dass die Zuschauer ihn auspfeifen und so, ja, weiß ich nicht. Also er ist es halt mit Selbstschuld und am Ende fand ich es einfach eine unnötige Reaktion, die man von so einem Weltspieler ja eigentlich nicht zu erwarten hat. Ich finde, da sollte ein bisschen mehr Professionalität trotz der Enttäuschung an den Tag gelegt werden.
Ja, da kann ich eigentlich zustimmen. Gavin Price ist halt ein Typ, der, wie du gerade schon eben das erwähnt hast, sehr, sehr provozierend ist, auch seine Spieler teilweise sehr provoziert. Und das gehört halt zu seinem Spiel dazu, ist auch alles cool. Da muss man dann aber halt auch damit rechnen, dass man nicht gemocht wird, selbst wo er dann ja mit dem Kopf oder mit den Ohrhörern da oder Ohrschützern dann das erste Leg gewonnen hat im fünften Satz. Hat er dann so eine Geste gemacht zu den Fans, ja, ich kann euch nicht hören und so weiter, und hat so Grimassen dann gemacht, und dann muss man halt damit rechnen, dass man halt ausgepfiffen wird. Ich meine, ich kann ihn verstehen, dass er es nicht mag, immer ausgepfiffen zu werden, aber es kommt ja irgendwo her, wenn man sich halt oftmals so daneben benimmt auf der Bühne, wie er es schon getan hat, und er macht es ja ständig, dann muss man halt einfach damit rechnen, dass man von den Fans nicht gemocht wird. Ich persönlich habe nicht mal sowas gegen Gavin Price. Ich bin jetzt kein Fan von ihm oder so. Ich finde, er ist ein überragender Spieler, wenn er sein A-Game rausholt. Allerdings war er bei dieser WM nicht sonderlich stark. Auch schon vom Spiel gegen Gabriel Clemens hat er nicht sonderlich gut performt. Und man muss halt auch einfach sagen, er gehört zum Dartsport. Also man braucht ja, sage ich mal, einen Bösen, der mal provokant ist und so weiter, weil sonst wäre es ja langweilig. Ich habe irgendeinen Kommentar da gelesen unter einem Video jetzt von Gavin Price, wo einer geschrieben hat, ein James Bond-Film ohne Bösewicht wäre auch langweilig. Und das stimmt halt einfach. Er ist halt einfach anders als einige. Eigentlich ist ja die Kollegschaft unter den Dartspielern sehr hoch, also sehr viele mögen sich ja. Okay, Price hat auch ein gutes Verhältnis mit zum Beispiel Michael Smith, aber er eckt halt sehr an. Und wenn man dann halt verliert, dann muss man halt, sag ich mal, dann halt auch cool bleiben. Er heißt ja nicht ohne Grund Iceman eigentlich, obwohl ich sagen muss, dass der Name für mich gar nicht passt, weil er ist alles, aber kein Iceman. Ja, die Niederlage gegen Gabriel Clemens war halt insgesamt halt auch hochverdient. Ja, dann im Halbfinale ging es dann für Gabriel Clemens gegen meinen Lieblingsspieler, gegen Michael Smith. Ich muss sagen, ich war auch für Michael Smith, obwohl Clemens natürlich Deutscher ist. Ihr wart da, also wir haben das mit ein paar Freunden noch geguckt, die waren natürlich nicht sonderlich impressed damit, dass ich für Michael Smith war, aber man muss halt am Ende des Tages auch sagen, Smith war der Bessere gegen Clemens. Clemens hat halt kein schlechtes Spiel abgeliefert, aber Smith war einfach vor allem über die Distanz der bessere Spieler. Der war sehr, sehr konstant, hat viele 140er, viele 180er geworfen. Und hat halt einfach das, was er davor im Turnier so ein bisschen vermissen lassen hat, rausgepackt. Er hat sein Scoring, wofür er eigentlich bekannt war, zum ersten Mal eigentlich bei der WM richtig gut durchgesetzt. Hat auch konstant gut gespielt. Deswegen auch ein hochverdienter Sieg dann für Michael Smith, der im Finale dann auf Michael van Gerwen traf. Und ja, Michael Smith hat ja immer so ein bisschen mir fällt das Wort gerade nicht ein, hat er so ein bisschen den Ruf des Zweiten immer, das ist mir eingefallen. Er hat ja viele Finals verloren, ich glaube, er hat 8 Major-Finals hintereinander verloren, hat dann vor kurzem im November das erste Mal einen Major-Titel gewonnen, nämlich das Grand Slam of Darts, und konnte halt da das erste Mal erfolgreich sein. Und dann hat er halt im WM-Finale, wie entfesselt gespielt hat, ein Average schon über 100 geworfen, war sehr, sehr stark auf die Doppel, hat 9 Darter geworfen, den ersten 9 Darter dieser WM im wohl besten Leck der Dart-Geschichte. Van Gerwen hat angeworfen, hat die ersten 8 perfekt getroffen und hat dann auf Doppel 12 verpasst. Smith hat gekontert und hat dann den 9 Darter rausgehauen. Also von 18 Würfen waren 17 perfekte. Also das war echt sehr, sehr geil zum Zugucken. Vor allem halt als Fan von Smith oder als einer, der für Smith war in dem Finale, war es schon sehr, sehr cool, dass er dann ausgerechnet er dann auch noch im Finale 9 Darter wirft. War auch das erste Mal seit 2011. Und generell erst das zweite Mal, dass ein Spieler im WM-Finale einen 9 Darter geworfen hat. Das war wirklich überragend. Und am Ende des Tages hat auch Michael Smith das Finale verdient mit 7 zu 4 gewonnen. Hat im letzten Leg noch einen 11 Darter geworfen zum Match. Und ja, hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Wie man hat auch gesehen, wie gelöst er war. Er ist ja nach dem Spiel zu seiner Familie direkt gelaufen, zu seiner Frau und seinen 2 Kindern. Und hat dann halt auch einfach sich super verhalten, finde ich auch. Michael van Gerwen, ein sehr, sehr fairer Verlierer dort gewesen. Swift kennt das Gefühl, an WM-Finale zu verlieren, hat ja schon zwei verloren, unter anderem eins gegen Michael van Gerwen. Da muss man halt einfach sagen, es war einfach ein verdienter Sieg für Michael Smith, der jetzt Nummer eins der Welt ist mit 500.000 Pfund, die er jetzt noch an Preisgeld gewonnen hat, ist er jetzt an der Weltspitze. Und das halt auch, finde ich, völlig zu Recht. Er ist ein super, super sympathischer Typ. Deswegen mag ich ihn auch. Natürlich ist er halt auch sehr, sehr erfolgreich, aber ich finde, er ist einfach ein super sympathischer Typ, der ultra ruhig ist. Und letztes Jahr, als er das Finale verloren hatte gegen Peter Wright, tat er mir wirklich sehr, sehr leid, wie er auf der Bühne dort war und geweint hat und erneut einen Major verloren hat. Und ihn jetzt so gelöst zu sehen, hat mich echt für ihn sehr, sehr gefreut.
Ja, auf jeden Fall, man gönnt es natürlich immer einem Spieler, der es noch nie geschafft hat, eher als einem Spieler, der es schon x-mal gewonnen hat und für den der Titel natürlich auch wichtig ist, aber ja, im Großen und Ganzen eher dann einer von vielen. Ich finde, auch wenn es insgesamt über das gesamte Turnier gesehen Michael van Gerwen es mehr verdient hätte, den Titel zu gewinnen,
Ja, das stimmt.
weil er einfach echt extrem krasse Leistungen gezeigt hat. Also, er hat das Halbfinale zu null. Ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt, aber ich
Halb-
glaube,
und
er hat zu,
Viertelfinale hat er, der hat
ja, zu
beide
null
Spiele zuvor zu null
gespielt.
gewonnen.
Und das waren natürlich war es auch nicht besonders gut von den Gegnern, aber das sind trotzdem keine schlechten Gegner und die haben jetzt auch nicht grottig gespielt. So. Also Van Gerven hat einfach atemberaubend gespielt. Und ja, der Bully Boy, also Smith, hat das Spiel meiner Meinung nach mit diesem neuen Data und dann, wo er das Leg, wo er schon 2-0 hinten lag, das Set, wo er schon 2-0 hinten lag
Wo er die
und dann noch
130
3-2
gecheckt hat.
gedreht hat zum 3-2, zum 3-2 dann in den Sets. In dem Set hat er das Spiel meiner Meinung nach gewonnen, weil danach hatte er Van Gerven in der Tasche, davor meiner Meinung nach Van Gerven eigentlich besser. Aber damit ist er in Van Gerwens Kopf gekommen und hat dann das Spiel einfach gestaltet, konnte sich absetzen und dann am Ende auch diesen Sieg einfahren. Und er hat es einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ja, für ihn hochvoll Dienst. Es war schön, ihn dort mit seiner Familie so feiern zu sehen. Waren echt schöne Bilder. Und ja, freut man sich natürlich immer für so einen Jungen, der ja jetzt auch noch nicht so lang im Darts-Geschäft ist, beziehungsweise ja, noch viele, viele Jahre vor sich haben wird. Jetzt schon mit einem WM-Titel. Also ich glaube, da werden noch einige hinzukommen. Oder werden wir mal abwarten, wie es die nächsten Jahre läuft, ob er nächstes Jahr vielleicht sogar seinen Titel verteidigen kann. Er gilt ja als eines der größten Dart-Talente der letzten Jahre. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was Smiths Karriere noch so mit sich bringt.
Ja, er ist ja auch der Erste, der Juniorenweltmeister ist und Seniorenweltmeister. Also er ist ja auch erst 32. Man muss sagen, das ist ja ultra jung für einen Spieler. Peter Wright wurde ja 2020 mit, ich glaube, 49, also fast 50 Jahren, das erste Mal Weltmeister. Das ist natürlich auch ein Sport, den man sehr, sehr lange machen kann. Also wenn er so konstant weiter performt, dann kann er wirklich einer der Besten aller Zeiten werden. Also ich glaube, der Beste aller Zeiten, ich glaube, das sind relativ wenige Zweifel, das ist Phil Taylor mit 16 Titeln. Michael van Gerwen ist auch sehr, sehr stark mit drei Weltmeisterschaftstiteln und vier Premier League-Titeln. Aber man muss halt sagen, Smith hat halt, in Anführungszeichen, halt auch erst nur zwei Majors und er ist halt trotzdem Nummer eins der Welt, aber es sind halt noch viele Turniere, die er gewinnen kann, wie die Premier League, die ja nach der Weltmeisterschaft so den höchsten Rang hat. Dann die UK Open und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Majors noch, die er gewinnen kann. Und der ist halt noch sehr, sehr jung. Man muss halt auch sagen, noch zu dem Spiel jetzt, das war halt die beste Performance von Smith bei der WM. Er war im Halbfinale schon stark und dann im Finale hat er sich nochmal gesteigert. Und Van Gerwens schlechteste Leistung war das halt, weil er hat davor immer über 100 im Average gehabt, meine ich, außer in seinem ersten Spiel. Aber jetzt im Finale war das erstmal unter 100. Er war auf die Doppeln nicht so sicher, hat halt auch zwischendurch auch im Scoring echt ein paar Ausreißer in die 5 und in die 1 gehabt. Und währenddessen hat halt Smith wirklich das Spiel gut kontrolliert nach seiner 3-2-Führung. Und wie du schon angesprochen hast, war halt so ein bisschen der Wendepunkt, wo er 2-0 in Legs hinten lag und den Satz dann auf 3-2 gewonnen hat. Und unter anderem dann halt in dem einen Leg, wo er ausgeglichen hat zum 2-2, hat Van Gerven dann ja die Darts weggepackt, weil er dachte, der Satz wäre schon vorbei. Da hat man so ein bisschen gemerkt, der Smith ist im Kopf von Van Gerven. Und dort hat er ja auch wirklich 130, wirklich matchentscheidend ja fast schon gecheckt. Und danach war er einfach, hat das Ding super runtergespielt, hat 6-3 geführt. 6, nee, 6-2 glaube ich sogar. Dann hat Van Gerven nochmal auf 6-3 verkürzt. Er hat aber halt auch angeworfen, dem Satz. Und Smith hat dann seinen Satz echt gut und solide runtergespielt und ist dann ja verdient Weltmeister. Aber man muss halt sagen, übers Turnier gesehen war Van Gerven der bessere Spieler. Aber letztes Jahr war es genau andersrum. Dort war Smith, fand ich, der beste Spieler. Er hat Price rausgehauen, die 1 der Welt, Wade, die Nummer 4 der Welt. Und auch Johnny Clayton, also er hat gegen drei sehr, sehr starke Spieler gespielt, während Peter Wright in Anführungszeichen nur gegen Gary Anderson dort weitergekommen ist, der dort, glaube ich, Nummer 11 der Welt war. Und nee, er war damals zwar Gary Anderson noch die 6 der Welt, aber da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass er nicht mehr so stark ist wie noch die Jahre zuvor. Und im Finale hat Smith ja auch nur knapp verloren. Also alles in allem ist es schon sehr, sehr verdient. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass er Weltmeister geworden ist. Ja, das wär's dann jetzt aber auch mal mit den Darts. Haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen. Also mich hat die WM auf jeden Fall fasziniert. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall auch die nächsten Turniere verfolgen und bin auch überlegen, mir jetzt mal eine Dartscheibe zuzulegen. Du hast ja schon eine. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Sport. Heute noch die Promi-Darts-WM auf Pro7. Die wird auch auf jeden Fall geguckt. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Jetzt kommen wir aber zur Saison 2022 nochmal zurück zur Formel 1. Und wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir werden jetzt Team für Team durchgehen, bei den Teams über die Fahrer sprechen und dann die Fahrerteams noch bewerten. Und dazu noch das mit unseren Predictions abgleichen, dort, wo die Fahrer gelandet sind und wo wir sie getippt
Genau, also ich würde sagen, wir schauen natürlich auch wieder, wie wir das schon, ich glaube, wir haben das, ich weiß gar nicht, ob wir das für unsere letzte Formel 1 Prediction so gemacht haben, aber für die Bundesliga Prediction hatten wir das auf jeden Fall im Sommer so gemacht, dass wir Punkte verteilen für richtig getippte Sachen und so und dann am Ende sehen, wer denn hier die bessere Nase am Anfang der Saison hatte. Und ich würde sagen, dass es ja für jedes Team oder jeden Fahrer, den man auf den richtigen, ja, nee, ich würde sagen, für ein Team, was man auf den richtigen Platz getippt hat, gibt es 2 Punkte, für einen Fahrer auf den richtigen Platz 3. Und
Ja.
wenn man richtig getippt hat, welcher Fahrer den Teamkollegen schlägt, gibt es 1 Punkt, würde ich sagen.
Ja, können wir so machen.
Also Fahrer auf dem richtigen Platz 3 Punkte, Team auf dem richtigen Platz 2 Punkte und richtiger Teamkollegen-Tipp 1 Punkt. Und dann schauen wir mal am
Genau.
Ende, wer die beste Prediction hatte. Und
Ja, dann
ja,
fangen wir,
dann
glaube ich,
fang du
mal
mal
mit Red
an.
Bull. Ja, dann fangen wir natürlich an mit dem Weltmeisterteam.
Willst du oben anfangen?
Ja, oder sollen wir unten anfangen? Können wir auch machen.
Ich würde unten anfangen, oder?
Dann fangen wir unten an mit Williams, die auf dem 10. Platz gelandet sind, mit den Fahrern Alexander Albon, Nicola Latifi, in Klammern noch Nick de Vries. Er hat ja in Monza ein Rennen gefahren. Aber das lassen wir mal außen vor, weil der ist ja nur ein Rennen gefahren. Ich habe Williams auf Platz 9 der Konstrukteurswertung getippt. Und die Fahrer Latifi auf 19, Albon auf 17, damit lag ich falsch. Also dort habe ich keine Punkte gesammelt. Williams auf der 9, auf der 10 anstatt auf der 9. Und Latifi und Albon habe ich auch falsch getippt. Ja, Latifi ist auf Platz 20 gelandet, Albon auf Platz 19. Also kriege ich zumindest einen Punkt dort gut geschrieben, weil ich ja richtig getippt habe, dass Albon Latifi geschlagen hat. Ja, dann bist du mal dran da bei Williams.
Ja, also bei Williams hatte ich Latifi auf der 18 getippt und Albon auf die 13. Damit habe ich dort auch keine Punkte. Und in der Konstrukteurswertung hatte ich Williams auch auf Platz 9. Und ich habe aber auch Albon vor Latifi getippt. Deshalb steht es hier 1-1 zwischen uns. Und ja, also generell zu Williams, also dem Team Williams habe ich die Note 5 plus gegeben, weil ich persönlich habe vor der Saison, auch wenn ich sie nur auf Platz 9 getippt habe, trotzdem mehr von Williams erwartet und eine deutliche Steigerung. Was sie am Ende gemacht haben, ist meiner Meinung nach eher sich verschlechtert. Also ich finde, man hat sich nochmal verschlechtert. Man war letztes Jahr zumindest vor Haas über weite Strecken. Dieses Jahr war man abgeschlagen, das letzte Team meiner Meinung nach, und kann wirklich absolut nicht zufrieden sein mit den Leistungen. Man könnte auch eine noch schlechtere Note geben. Ich habe dem Team eine 5 plus gegeben, weil man halt ja jetzt auch nicht von so dem höchsten, also man hat sich jetzt auch nicht so krass verschlechtert. Also man hatte vorher nicht viel, aber hat aus nicht viel halt nicht mal ein bisschen mehr gemacht, sondern vielleicht noch ein bisschen weniger. Deshalb ist es eine 5 plus. Aber dadurch, dass man jetzt nicht den krassen Abfall hatte, habe ich dann noch, ja, da die 5 plus zumindest gegeben. Sonst hätte man auch durchaus eine glatte 5 oder schlechte 5 geben können. Und den Fahrern bei Williams, Latifi habe ich eine 6 gegeben. Also, es ist auch, glaube ich, die schlechteste Note. Ich muss einfach persönlich sagen, also letztes Jahr muss man sagen, hatte Latifi zwei, drei Rennen, wo er mir echt sehr, sehr gut gefallen hat. Wo man auch gesagt hat, da haben wir hier auch in dem Podcast dann sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, vor allem nach dem Ungarn-Rennen, dass der Junge auch durchaus was drauf hat und je nachdem manchmal auch unterschätzt wird. Aber dieses Jahr hatte ich das irgendwie nicht so, dass da mal irgendwo Lichtblicke von Latifi waren, und er war eigentlich immer letzter gefühlt und ist immer am Ende des Felds entlang gefahren. Also ja, es ist meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt, dass der Junge die Formel 1 verlässt, auch wenn es mir leid tut für ihn, weil er natürlich dieses schlechte Image hat und ich persönlich immer cool finde, wenn so ein Fahrer dann mal den anderen, die alle ihn haten, zeigen kann, was er eigentlich drauf hat und dass er das Recht hat, in der Formel 1 zu sein. Aber das hat er jetzt halt über die Zeit, in der er in der Formel 1 war, nicht zeigen können. Und ja, meiner Meinung nach ist er ja einfach schwach gewesen und völlig verdient diese Note. Und ja, auch das Ausscheiden aus der Formel 1 ist völlig verdient. Ich glaube auch nicht, dass wir Nicolas Latifi jemals mehr in der Formel 1 sehen werden. Und ja, seinem Teamkollegen Alexander Albon, der am Ende auch nur Platz 19 war, habe ich am Ende trotzdem eine 2 plus gegeben. Also er hat seinen Teamkollegen deutlich dominiert, hatte viele gute Rennen. Vor allem das Australien-Rennen, wo wir ja im Teil 1 schon drüber gesprochen haben, war atemberaubend, was er dort gezeigt hat. Ist öfters auch mal ein bisschen weiter vorne mitgefahren oder so, hat es gut gemacht, hat das Beste aus dem Auto rausgeholt, mehr ist einfach nicht drin. Und ja, deshalb hat er für mich eine 2 plus verdient, weil er einfach, ja, ähnlich wie Russell das letztes Jahr gemacht hat, vielleicht nicht so stark, aber trotzdem, vor allem nachdem Albon ja eigentlich unter Kritik aus der Formel 1 gegangen ist, jetzt dieses Jahr wiedergekommen ist, mit neuen Autos und so. Ich finde, er hat es gut gemacht und deshalb gebe ich ihm eine 2 plus.
Ja, dem Williams-Team gebe ich eine 4-. Man hat einen Rückschritt gemacht, auf jeden Fall zum letzten Jahr oder zum Jahr 2021, muss man jetzt ja sagen. Ja, sehr, sehr schade irgendwie. Also die Marke Williams und das Team Williams ist eigentlich ein Team, was ja zumindest ins Mittelfeld gehört. Es war natürlich sehr, sehr erfolgreich in den 80ern und 90ern. Und es ist sehr, sehr schade, dass es jetzt, nachdem es 2021 wieder besser lief, 2022 wieder schwächer war. Das Auto war einfach ja schon in den Tests unzuverlässig und halt auch einfach langsam. Alex Albon hat da das Auto oft überperformt. Nicolas Latifi, bis auf seine Punkte in Suzuka, waren da relativ wenig Lichtblicke für ihn. War halt leider, muss man sagen, eine sehr schwache Saison für Latifi, der 2021 eigentlich echt gut war. Und ja, jetzt verlässt er die Formel 1. Mal gucken, was die Welt für ihn noch so offen hat. Vielleicht geht er in die IndyCar, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber vielleicht geht er auch ganz woanders hin. Vielleicht hört er auch erstmal auf mit dem Motorsport. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ihm habe ich eine 5 gegeben. Einfach, weil er ja nahezu nie Albon schlagen konnte, viel zu langsam war und eigentlich ja immer das Schlusslicht des Feldes gebildet hat. Und Alexander Albon habe ich eine 2 gegeben. Einfach, weil er echt, haben wir auch, wie du gerade schon angesprochen hast, im Podcast ja schon mal darüber gesprochen, weil er echt gute Leistung gezeigt hat in Australien, in Miami gepunktet. Er war eigentlich echt Williams, ja, Punkte, eigentlich der Punktelieferant so ein bisschen und hat echt eine gute Debütsaison bei Williams gezeigt. Er fährt ja auch nächstes Jahr dort und ja, er zeigt auf jeden Fall, dass er seinen Platz in der Formel 1 sehr verdient hat.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, ja, kommen wir zum nächsten Team. Und das ist dann AlphaTauri. Und ja, da muss ich sagen, das ist von den Teams her meiner Meinung nach die Enttäuschung des, ja, der Saison. Also wirklich von AlphaTauri. Ich habe sie vor der Saison auf Platz 4 getippt. Ich habe die Fahr also das war wirklich auch mein Tipp, wo ich am weitesten daneben lag. Ich habe die Fahrer als so stark eingesetzt. Ich habe Tsunoda auf 9 getippt und Gasly auf 7. Am Ende
Eieiei.
war Gasly auf 14 und Tsunoda auf 17. Und beide Fahrer haben auch nicht das gezeigt, was ich von ihnen erwartet habe. Also ich habe Tsunoda eine 4 plus gegeben, beziehungsweise man kann auch eine 3 minus, finde ich, noch geben. Er hat sich trotzdem verbessert, finde ich, zum letzten Jahr. Er hat viel besser gemacht. Er ist ja konstanter geworden. Ich finde, er hat sich auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, auf persönlicher Ebene. Trotzdem haben die Ergebnisse halt nicht gestimmt. Was aber meiner Meinung nach bei Alpha Tauri zum großen Teil am Auto lag. Also meiner Meinung nach ja, lag es dort zum großen Teil am Auto. Ja, ich habe Tsunoda also diese 4 plus gegeben und Gasly, muss ich sagen, habe ich eine 4 minus gegeben, weil er gar nicht die Saison an die Leistungen rankam, wo man ihn für kannte. Also der Alpha Tauri war auch über die letzten Jahre nicht das einer der Top 5 Autos. Und er ist trotzdem eigentlich in jedem Qualifying, in jedem Rennen, ja, war er in der Top 10. Und natürlich hat er das Auto overperformed. Und natürlich waren das Leistungen, die mit einem Alpha Tauri vom Grund her nicht zu erwarten war. Und er hat es echt stark gemacht. Aber er hat sich halt, finde ich, in dieser Saison fahrisch verschlechtert. Und deshalb hat man dann meiner Meinung nach auch keine gute Note verdient, auch wenn es vielleicht am Auto liegt oder sonst was. Er hat sich verschlechtert. Für ihn persönlich finde ich den Wechsel zu McLaren den richtigen Schritt, zu Alpine den richtigen Schritt. Ich glaube, bei Alpine haben wir auch letzte Folge, glaube ich, schon angesprochen, ist auf jeden Fall was Großes möglich. Werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Mit der Fahrerpower mit Ocon. Ich glaube, da baut sich was richtig Gutes auf. Und es ist meiner Meinung nach den richtigen Schritt, weil bei AlphaTauri, es ist halt einfach auch ein B-Team, muss man sagen. Und da geht es halt nicht wirklich nah an die Spitze ran, weil man natürlich auch bei Red Bull keine Konkurrenz von seinem B-Team will. Also so, deshalb, ja, ist AlphaTauri, glaube ich, nicht mehr der richtige Platz für Gasly. Bei Red Bull wird es, denke ich, für Gasly auch nicht mehr klappen oder nie mehr nach der, ja, einen verkorksten Saison. Ich gebe ihm jedenfalls eine 4-. Dem Team habe ich eine 5 gegeben. Und ja, auch hier kriege ich einen Punkt, weil Gasly dann am Ende trotzdem vor Tsunoda war. Das heißt, ja, ein Punkt kriege ich dort.
Ja, ich habe AlphaTauri vor der Saison auf Platz 7 getippt. Also ich war gar nicht mal so weit weg. Tsunoda habe ich auf die 14, Gasly auf die 12 getippt. Und wenn ich das mal vergleiche, Tsunoda 17., Gasly 14., war ich jetzt mal gar nicht so weit weg. Insgesamt gebe ich dem Team eine 5 plus. Das ist auch meine schlechteste Note, die ich einem Team gegeben habe. Einfach, wenn man mal sieht, was die für einen Schritt zurückgemacht haben vom Jahr 2021 oder vom Jahr 2020. Man hat letztes Jahr war man jedes Rennen fast in Q3 mit Gasly. Man hat viele Punkte gesammelt. Man hat Podien und auch Rennsiege geholt in den letzten Jahren. Und eigentlich hätte man so gedacht, mit dem Schritt nach vorne, den Red Bull eigentlich nochmal gemacht hat dieses Jahr, hätte, oder letztes Jahr hätte AlphaTauri auch einen Schritt nach vorne machen müssen. Aber es war eigentlich eher das Gegenteil der Fall. AlphaTauri ist weiter zurück und Red Bull weiter nach vorne. Und das hat mich eigentlich schon verwundert, weil die Autos ja immer voneinander eigentlich profitiert haben. Also wenn Red Bull eine starke Saison hatte, dann war AlphaTauri eigentlich auch stärker, weil das Package einfach ein ähnliches ist, weil man den gleichen Motor hat und so weiter. Aber irgendwie, ja, hatte man nie das Gefühl, dass AlphaTauri richtig gut ist dieses Jahr. Tsunoda war am Anfang des Jahres recht stabil, hat dort Punkte gesammelt. Allerdings hat er halt auch im Verlauf des Jahres immer weiter nachgelassen. Und Gasly hat ihn halt in allen Kategorien geschlagen. Im Rennen 15 zu 7 für Gasly, Qualifying 13 zu 9, Punkte 23 zu 12. Also Tsunoda ist zwar ein bisschen näher rangekommen, vor allem im Qualifying, aber alles in allem einfach ja kein gutes Jahr für AlphaTauri gewesen. Auch für Gasly, wie du gerade angesprochen hast, war es ein Schritt zurück. Ich habe Yuki Tsunoda eine 4 gegeben, einfach weil er nach den ersten Rennen so stark nachgelassen hat. Ich glaube, er hat nämlich nach dem fünften oder sechsten Rennen hat er, glaube ich, fast gar keine Punkte mehr gesammelt. Ich glaube, nach Kanada oder nach Monaco oder Baku, irgendwie so war das, hat er nicht einmal mehr einen Punkt geholt. Oder vielleicht mal ein und so weiter. Also er hat echt wenig Punkte geholt. Das war natürlich dann kein gutes Jahr. Genauso wenig war es ein gutes Jahr für Gasly, der vorher immer mit den Top-Teams oder mit dem, nicht mit den Top-Teams, sondern im vorderen Mittelfeld mitgekämpft hat, wenn man das mal im letzten Jahr sieht. Er hat dann mit den McLarens und mit den Ferraris 2021 mitgekämpft. Und dieses Jahr war einfach nur ein Jahr zu vergessen für ihn. Deswegen kriegt er von mir auch eine 4+. Er hat halt Tsunoda geschlagen, aber sonst waren wenig Glanzmomente für den Franzosen dabei. Deswegen
Ja.
habe ich auch nur einen Punkt, weil ich Gasly vor Tsunoda habe.
Okay, also 2 zu 2 nach dem zweiten Team. Und ja, auf Platz 8 war das Team Haas. Und das ist das erste Team, wo ich die Saisonleistung insgesamt als positiv bewerte. Es war das Team mit den lautesten Tumulten über die Saison, was meiner Meinung nach auch sich auf die Leistung des Teams ausgewirkt hat. Einfach das, was dort in dem Team passiert ist und wie dort gehandelt wurde und so, das gehört meiner Meinung nach auch zur Teamleistung und deshalb ja ein bisschen negativer. Aber insgesamt hat sich Haas von einem Gurkentrupp zu einem, ja, vor allem am Anfang der Saison zu einem richtig starken Team entwickelt, was auch am Anfang der Saison eigentlich immer Top-10-Anwärter war. Natürlich dann, als die Entwicklungen vorangeschritten sind, wurde Haas immer weiter nach hinten gespült, hatten aber trotzdem immer wieder gute Rennen. Deshalb gebe ich dem Team am Ende eine 2-. Ich hatte sie auf 7 sogar getippt, also noch einen Platz besser, bin ich knapp vorbeigeschrappt. Und in der Fahrerwertung, ja, habe ich Schumacher auf 16 getippt und das ist er auch geworden. Das heißt, ich kriege dort 3 Punkte, habe damit 5 und Magnussen habe ich auf 14 getippt, der ist leider auf 13 gekommen. Das heißt, ja, dort kriege ich keinen Punkt für, aber ich kriege auch noch einen Punkt, weil ich Magnussen vor Schumacher getippt hat. Das heißt, ja, dass ich jetzt 6 Punkte dann habe. Und ja, insgesamt habe ich Schumacher eine 3 bis 3 plus gegeben. Er hatte gute Rennen dabei, hat Magnussen oft geschlagen. Man muss sagen, er ist halt auch die ganze Saison nicht frei gefahren. Also er hatte durchgängig Druck, er hat durchgängig Stress gehabt und durchgängig Ärger und Druck von allen Seiten. Dann unter seinem Namen. Also, ja, es war einfach keine befreite Saison von Schumacher. Ich bin mir sicher, ohne das alles hätte er durchaus auch noch bessere Leistungen bringen können. Er hat nicht, ja, nicht so viele Fehler gemacht. Es gab natürlich die ein oder andere Aktion, wo man ihn in die Pranger nehmen muss. Aber insgesamt war es eine ordentliche Saison und deshalb, ja, eine 3 bis 3 plus. Und Magnussen habe ich eine 2 gegeben. Er ist, ja, recht kurzfristig wieder in die Formel 1 gekommen, hat sich meiner Meinung nach über weite Strecken von einer völlig anderen Seite gezeigt, als wie man ihn zuletzt kannte. Also hat sich auf persönlicher Ebene deutlich entwickelt und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu werten, meiner Meinung nach. Und er hat gute Leistung war hat seinen Teamkollegen geschlagen, auch wenn oft Schumacher ihn geschlagen hat, aber trotzdem Magnussen mit einer richtig guten Saison und deshalb eine 2.
Ja, ich bin leider bei meinen Predictions knapp vorbeigeschraubt an den 3 Punkten. Und zwar habe ich Mick Schumacher auf 15 getippt, aber er ist 16. geworden. Magnussen habe ich auf 16 getippt, er ist 13. geworden. Also bei Mick Schumacher hätte ich auch fast mir die Punkte gesneakt, so wie du. Insgesamt habe
Aber du
ich,
hast Magnussen hinter Schumacher getippt.
ja, aber ich habe Haas richtig auf Platz 8 getippt, deswegen kriege ich da
Okay,
2
das sind ja
Punkte.
auch 2 Punkte, ja.
Ja, ich habe Magnussen hinter Schumacher, ja. Also warte, wie viele Punkte hast du jetzt
Es
bekommen
steht
jetzt am
dann
Ende?
6 zu 4. Ich habe 4 bekommen, 3 für Schumacher richtig und 1 für
Ah ja.
Magnussen vor Schumacher. Und du hast 2 bekommen, also steht es 6 zu 4.
Okay, ich habe dem Haas-Team eine 3- insgesamt gegeben. Es war eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, keine Frage. Allerdings hat man auch den Großteil der Punkte in den ersten paar Rennen geholt. Und danach hat man einfach das Auto so schlecht weiterentwickelt. Es kam zwar ein Upgrade, aber mit dem hat man irgendwie nur einen Punkt, glaube ich, noch geholt in der gesamten Saison. oder irgendwie 2 Punkte oder irgendwie sowas. Also man hat im Sprint hat Magnussen in Brasilien geholt und stimmt, in Austin hat er noch 2 Punkte geholt. Also 3 Punkte hat man insgesamt mit dem Upgrade geholt. Und man war einfach deutlich schwächer als im ersten Part der Saison. Deswegen halt eine 3-. Trotz der Steigerung war das jetzt, sage ich mal, nicht großartig. Mick Schumacher habe ich eine 4+ gegeben. Er hat halt ja das erste Drittel der Saison so ein bisschen verschlafen, muss man halt einfach sagen. Dort, wo das Auto gut war, hat er keine Punkte geholt. Hätte er die Leistung gezeigt, die er gegen Mitte und Ende der Saison gezeigt hat, hätte er durchaus mehr Punkte holen können und hätte dann noch eine bessere Note verdient gehabt. Allerdings war er halt nur zweimal in den Punkten. So, das ist halt so hart. Er hat Magnussen im Rennen geschlagen mit 13 zu 8. Man muss allerdings dazu sagen, dass Magnussen 3 mehr Ausfälle hatte. Im Qualifying 16 zu 6 für Magnussen. Er hat mehr als doppelt so viele Punkte. Und das gegen einen Fahrer, der ein Jahr lang keine Formel 1 gefahren ist, ist halt schon eine Watschen. Wie gesagt, hätte er diesen Unfall in Jeddah nicht gehabt, hätte er in Monaco das Auto nicht in die Wand geworfen, da wäre halt einfach mehr drin gewesen. Aber er war halt einfach im ersten Saisondrittel nicht so gut wie Kevin Magnussen. Und dann war das Auto halt einfach leider ziemlich, ziemlich schwach. Dann das Wochenende in Österreich und in Großbritannien, die waren natürlich sehr, sehr stark, vor allem Österreich. War ja echt gut, wie er da gegen Hamilton unter anderem gekämpft hat, war schon sehr, sehr stark. Aber insgesamt einfach eine leider zu schwache Saison für Mick Schumacher. Und Kevin Magnussen hat eine 3 von mir bekommen. Er war halt auch in dem, wo Schumacher schwach war, war er richtig stark, ist er richtig aufgeblüht in den ersten paar Rennen. Aber danach wurde es dann halt auch immer weniger. Er hat noch diese Pole Position geholt, die sehr, sehr stark war, die natürlich auch ein bisschen durch Glück zustande kam. Aber er war halt auch ein ordentlicher Mittelfeldfahrer in der Saison, aber mehr halt auch nicht. Er war jetzt kein, sage ich mal, Gasly von 2021, der immer ins Q3 gefahren ist und so weiter. Das verlangt man von ihm auch nicht. Er hat das gezeigt, was man von ihm verlangt hat. Deswegen hat er es auch verdient, nächstes Jahr in der Formel 1 oder dieses Jahr in der Formel 1 weiterzufahren. Allerdings war es jetzt halt auch keine Saison, die er überdurchschnittlich beendet hat. Es war eine ordentliche Saison, deswegen eine ordentliche 3 für Kevin Magnussen.
Ja, und dann kommen wir zum nächsten Team. Und das ist Aston Martin. Ja, sie sind auf 7 gelandet vor Haas. Ich habe ihnen eine 3 minus gegeben, weil ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders, aber ich habe schon im Vorhinein von der Saison nicht so viel von dem Team erwartet. Ich habe sie sogar auf 8 getippt. Also ich habe eine Steigerung erwartet, aber ich habe nicht erwartet, dass Aston Martin ja sich besser entwickelt als andere Teams. Ich glaube, das wird noch seine Zeit dauern. Deshalb eine 3 minus. Am Anfang der Saison war man komplett schwach. Hat sich dann, finde ich, gesteigert, auch mit diesem Upgrade dann, wo man ja diesen Red Bull 2.0, wie von vielen gesagt wurde, erschaffen hat. Ja, gab es ja viel Kritik. Ich muss sagen, natürlich. Es ist natürlich zu argumentieren, ob das richtig ist oder nicht. Nichtsdestotrotz hat diese Entwicklung ja eine Entwicklung gebracht. Aston Martin ist besser geworden. Und ja, deshalb das finde ich noch eine 3 minus. Trotzdem sollte man von einem Team, was mal viel weiter oben war, viel mehr erwarten. Deshalb keine so gute Note. Und ja, die Fahrer. Stroll hatte ich auf 19 getippt. Den hatte ich eine komplett räudige Saison vorhergesagt. Das weiß ich noch ganz genau, meine Worte, die ich da gesagt habe. Ich glaube, ich habe von 0 Punkten und Ähnlichem gesprochen. Ja, das ist es nicht ganz geworden. Stroll ist am Ende auf Platz 15 geworden in der Fahrerwertung. Das ist meiner Meinung nach, ja, seine Leistung war eigentlich recht in Ordnung. Also er hatte seine guten Rennen dabei, er hatte seine schlechten Rennen dabei, er hatte echt wieder auch gute Leistungen. Ihm wird Ähnliches nachgesagt wie Nicolas Latifi, aber ich muss tatsächlich sagen, dass Stroll doch auch oft fahrerische richtig gute Leistungen zeigt und echt gute Rennen dabei hat. Ja, ich habe ihm nur 3 gegeben, weil ich seine Leistung in Ordnung fand. Ich fand sie nicht herausragend, ich fand sie nicht schlecht. Ich finde, man kann von einem Stroll nicht erwarten, einen Sebastian Vettel zu schlagen, der dann doch ja schon deutlich stärker ist, auch noch vom fahrerischen Talent, der ja am Ende dann auf 12 gelandet ist in der Fahrerwertung, dem ich eine 2 gegeben habe. Ich finde, Sebastian Vettel hat eine ordentliche Saison gefahren, hatte einen schwierigen Start durch sein Corona im Rennen in Bahrain. Und als er dann in Australien ja gar nichts auf die Kette bekommen hat, so ziemlich, ja, finde ich, hat er gut in die Saison irgendwann gefunden und hat gute Leistung gebracht mit dem Aston Martin auf 12. Finde ich nicht schlecht und eine völlig gute Leistung hat seinen Teamkollegen geschlagen. Also ich finde, Sebastian Vettel kann mit der Saison, auch wenn sie natürlich nicht perfekt war, aber er kann durchaus zufrieden sein. Er hat in den meisten Rennen um Punkte gekämpft. Und ja, deshalb für mich, für Sebastian eine 2. Ich krieg nur einen Punkt, habe damit 7 Punkte, weil ja, ich Vettel vor Stroll getippt habe. Ansonsten ja, lag ich dann doch eher daneben.
Ja, Sebastian Vettel am Ende in der realen Saison auf 12, Stroll auf 15. Ich habe sie beide ein bisschen weiter höher getippt. Ich habe Lance Stroll auf Platz 13 gehabt, Sebastian Vettel auf 9. Lag aber auch einfach daran, dass ich gedacht habe, dass Aston Martin besser ist, weil ich habe Aston Martin auf Platz 5 getippt, sind am Ende auf Platz 7 gelandet. Zwischenzeitlich sah es aus, als würden sie Platz 9 oder sogar Platz 10 werden, weil sie wirklich echt ein schwaches Paket am Anfang der Saison hatten. Dann hat man sich deutlich gesteigert. Und vor allem in den letzten Rennen ist Sebastian Vettel sehr, sehr stark gefahren, ist eigentlich fast immer in die Punkte gekommen und hat echt gute Performances gehabt. Vor allem Austin war so ein Rennen, wo er nochmal gezeigt hat, was in ihm steckt. Aber man muss halt auch einfach mal sagen, Lance Stroll war gar nicht mal so scheiße, wie man eigentlich so denkt. Der war nur ganz knapp hinter Vettel. Also im Rennen steht es 9 zu 10 für Vettel, im Qualifying 7 zu 13 und Punkte, okay, da hat Vettel doppelt so viele wie Stroll, also doppelt so viele und noch einen Punkt mehr, seit 37, Stroll 18. Aber das ist jetzt, wenn man das Große und Ganze mal ansieht, gar nicht mal so eine schlechte Saison von Lance Stroll gewesen. Deswegen kriegt er von mir eine ordentliche Note, er kriegt eine 3 minus. Also eine solide Saison mit einigen Punkten, mit einigen Platzierungen in den Punkten. Es war auf jeden Fall besser als 2021. Und man muss halt auch sagen, der Aston ist einfach kein gutes Auto gewesen. Deswegen eine 3 minus für ihn. Für Sebastian Vettel gibt es eine 2 minus. Vor allem halt dann, nachdem er seinen Abschied aus der Formel 1 verkündet hatte, war er für mich ein Top-Fahrer wieder. Hat einige gute Rennen gezeigt, ist oft in die Punkte gefahren, im Quali stark. Suzuka war ein sehr, sehr gutes Rennen von ihm, Austin. Also insgesamt eine 2- für Sebastian Vettel in seiner letzten Saison in der Formel 1 auch nochmal eine Steigerung gewesen zu 2021.
Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu Platz 6. Und ich glaube, das ist das Team, was wir so ziemlich am meisten unterschätzt haben, und zwar Alfa Romeo.
Ja.
Also ich hatte sie am Anfang der Saison auf Platz 10. Ich glaube, wir wurden da auch beide ein bisschen von den Tests beeinflusst, wo Alfa Romeo,
Ja.
glaube ich, nicht so stark war. Auch von Guan Yu Zhou haben wir nicht viel gehalten. Also ich habe ihn auf 20 getippt. Ich glaube, du hattest Ähnliches.
Ja.
Bottas hatte ich auf 17. Am Ende war Zhou nicht deutlich besser auf 18. Und Bottas schon deutlich besser auf 10. Und ja, Alfa Romeo habe ich eine 3 plus, gebe ich ihnen. Sie haben mich überrascht, deshalb auf jeden Fall eine positive Bewertung. Und sie haben ja ihr Niveau eigentlich gehalten, wahrscheinlich sogar ein bisschen verbessert. Ja, ist immer so ein bisschen der Bereich, wo Alfa Romeo drin ist. Ich glaube, sie waren in der vorherigen Saison aber tatsächlich noch weiter hinten. Also haben sie sich schon verbessert.
Ja, letztes Jahr waren sie Neunter.
Ja, also da schon eine deutliche Verbesserung, kann man sogar noch zu zweit tendieren. Was für mich den negativen Einfluss bei Alfa Romeo gab und was für Alfa Romeo auch eigentlich ja noch ein deutlich besseres Ergebnis verhindert hat, ist, dass sie einfach, ja, man konnte bei Alfa Romeo eigentlich jedes Rennen die Uhr danach stellen, wann das erste Auto ausfällt. Also sie hatten so eine riesen Ausfallquote. Ich würde sagen, auch die höchste von allen Autos. Ich bin mir nicht sicher, ich habe da jetzt keine Statistik zu, aber so nach Gefühl her würde ich das sagen. Ja, und trotzdem haben sie ja eine recht gute Endplatzierung erreicht und deshalb finde ich, ja, kann man insgesamt sehr zufrieden sein. Ju habe ich nichtsdestotrotz ja eine 4 minus gegeben. Es ist seine Rookie-Saison gewesen. Er konnte mich aber trotzdem bisher nicht so überzeugen. Also, ja, ich finde, da muss nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von ihm kommen. Er hat einiges bestimmt noch im Kessel, da bin ich mir sicher. Aber ja, diese Saison war da nicht so viel. Er ist dann auch vor den Williams-Fahrern der schlechteste, also nach den Williams-Fahrern der schlechteste Fahrer und deutlich hinter Bottas. Ja, und Bottas habe ich tatsächlich eine 2+ gegeben. Er hat richtig gut gefahren. Mit dem Auto auf Platz 10 zu fahren, ist richtig stark, meiner Meinung nach. Ich habe ihn deutlich schlechter eingeschätzt. Nicht aufgrund seines Talents. Also wir haben es früher schon bei Williams gesehen, bei Mercedes halt leider weite Strecken nicht. Aber der Junge kann fahren und der hat es drauf. Ich habe ihn einfach so weit nach hinten getippt, weil ich Alfa Romeo einfach nicht so stark eingeschätzt habe. Das haben sie anders hingekriegt. Ja, Bottas mit einer richtig starken Saisonleistung, finde ich, trotz vieler Ausfälle trotzdem auf C gelandet. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung in dem Alfa Romeo. Und er kann völlig zufrieden sein mit dieser Saison. Ja, Punkte kriege ich auch hier nur ein. Damit habe ich 8. Ja, daher einfach, dass ich sie deutlich schlechter eingeschätzt habe, sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Konstrukteurswertung. Und ja, Bottas hat sich trotzdem vor Drew, deshalb ein Punkt.
Ja, ich kriege auch einen Punkt. Ich habe Bottas auch vor Zhou getippt. Allerdings, ja, Alfa Romeo, wie du es gerade eben auch schon angesprochen hast, sehr weit unten. Also ich habe Alfa Romeo auf Platz 10 gehabt, Zhou auf 20, Bottas auf 18. Ja, da habe ich weit verfehlt mit meinen Predictions. Ich finde, Haas wollte ich halt schon sagen, Alfa hat halt auch wieder ähnlich wie Haas in dem ersten Drittel die meisten Punkte geholt. Vor allem Bottas hat ja, ich glaube, bis Monaco fast zwei Drittel seiner Punkte eingetütet. War natürlich sehr, sehr stark, dass er so einen Einstand bei Alfa Romeo hatte. Guanyu Zhou finde ich auch mit einer ordentlichen Rookie-Saison. Er hat halt oft Pech. Er ist halt oft ausgefallen, genauso wie Bottas. Das war halt wirklich ein großer Negativpunkt bei ihm. Und das halt, sage ich mal, nach dem ja, ersten Drittel nicht mehr so viel kam. Also eigentlich nach Kanada hat man kaum noch Punkte geholt. Das war natürlich nicht ideal für das Team von Fred Vasseur zu dem Zeitpunkt noch, der jetzt ja bei Ferrari ist. Nichtsdestotrotz eine solide Saison. Ich habe Valtteri Bottas eine 3+ gegeben, weil ich finde, er war echt solide, also eine gute Saison von ihm. Guanyu Zhou habe ich eine 3- gegeben. Er hat halt in Anführungszeichen nur 4 Punkte gesammelt. Man muss allerdings halt sehen, dass es eine Rookie-Saison war und der hat halt auch oft, sage ich mal, so 11. Plätze gehabt. Also er war jetzt nicht weit weg von Valtteri Bottas. Das spiegelt sich nämlich auch im Rennduell wieder 14-7 gegen Bottas zu verlieren. Im Rennduell ist absolut okay, wenn man mal sieht, dass Bottas zweifacher Vize-Weltmeister ist und seit 10 Jahren in der Formel 1 fährt. Auch im Qualifying 14-8. Also Guanyu Zhou jedenfalls mit einer sehr, sehr starken, also was heißt sehr, sehr stark, mit einer ordentlichen Saison. Beide mit 6 Ausfällen muss man halt wirklich mal sagen, das ist halt wirklich einfach zu viel für Alfa Romeo gewesen. Lag, glaube ich, auch viel mit Ferrari zusammen, die ja sehr viele Zuverlässigkeitsprobleme hatten in der Saison. Ich kriege auf jeden Fall einen weiteren Punkt und bin jetzt bei 6 Punkten insgesamt. Ich glaube, wie viel hast du jetzt?
Ich habe dann 8.
Du hast
Zwei
acht,
Punkte
also
Vorsprung durch
2 Punkte.
den, ja. Und dann kommen wir zu McLaren und jetzt hagelt es wieder Punkte, denn dort habe ich erstens McLaren auch auf 5 getippt und ich habe Ricciardo auf seinen 11. Platz getippt, den er dann am Ende auch geholt hat. Norris habe ich knapp verfehlt, ich habe ihn auf 7 getippt, war am Ende auf 8. Also McLaren hat ganz gut meine Erwartungen widergespiegelt. Ich habe damit dann jetzt, muss ich jetzt kurz rechnen hier, damit habe ich dann Norris noch richtig, dann habe ich 14 Punkte jetzt. Also McLaren hat meine Erwartungen widergespiegelt, trotzdem, meiner Meinung nach, haben sie nicht das widergespiegelt, was sie eigentlich leisten sollte. Also von den Ergebnissen haben sie es widergespiegelt, aber von den Rennen her hat mir McLaren die Saison gar nicht gefallen. Also Ricciardo ähnlich enttäuschend wie zuvor. Also, ja, er hat auch wieder nichts bei McLaren auf die Kette bekommen. Ja, fand ich wirklich keine gute Leistung von ihm. Und ja, dann Norris hat mir dieses Jahr, muss ich sagen, auch insgesamt nicht so gut gefallen, wie er das in den letzten Jahren getan hat. Also, er hat mich auch dieses Jahr nicht zu 100% überzeugt. Deshalb, ja, McLaren finde ich eher enttäuschend dieses Jahr. Also ich hätte auch durchaus ein bisschen mehr erwartet. Sie hatten letztes Jahr einige Rennen, wo sie dann mal um Podium und so mitgefahren sind. hatten ja den Doppelsieg in Monza zum Beispiel. Ja, davon war dies Jahr nicht viel zu sehen. Ja, finde ich ja schade. Aber ja, man muss weitersehen bei McLaren, man muss sich nächstes Jahr wieder entwickeln. Ich habe dem Team eine 3 Minus gegeben. Sie haben sich nicht das gezeigt, was man von ihnen erwartet hat, vielleicht. Sie haben jedoch meine Ergebnisse in der Wertung widergespiegelt. Deshalb fand ich, kann ich Ihnen jetzt nicht eine 5 geben dafür, dass Sie das geholt haben, was ich erwartet habe von Ihnen. Also das heißt ja eigentlich schon, dass Sie ja meinen Erwartungen persönlich zumindest gerecht geworden sind. Trotzdem insgesamt fand ich Sie nicht so überzeugend. Und ja, deshalb dieser Platz 5 für mich für McLaren, also diese 4 für McLaren. Den Fahrern Ricardo habe ich eine 4 gegeben, konnte in keinem Rennen, also nicht wirklich insgesamt überzeugen. Fand ich diese Saison vielleicht sogar noch schlechter als letzte Saison. Ja, hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und Norris habe ich eine 3 gegeben. Auch er hat mir nicht so gefallen wie letztes Jahr. Er hat sich deutlich nach hinten entwickelt, hatte nicht die starken Rennen dabei, die er letztes Jahr dabei hatte, abgesehen von Imola. Also auch Lando Norris hat mir persönlich nicht so gut gefallen und auch dort gebe ich ihm nur eine 3.
Ja, also da muss ich gleich mal ein bisschen widersprechen, was Lando Norris betrifft. Ich habe McLaren ich habe sie erstmal auf Platz 4 getippt in der Konstrukteurswertung. Habe auch schon so ein bisschen gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen wieder noch sich steigern zu 2021. Dem war nicht so. Sie sind Fünfter geworden, also kriege ich da keine Punkte. Die Fahrer habe ich Daniel Ricciardo auf 7, Lando Norris auf 8 getippt. Ich dachte, Ricciardo kommt nach 2021 besser in Tritt, aber dem war leider nicht so, also keine Punkte für mich. Ich habe getippt, dass Ricardo Norris schlägt und habe beide Fahrer auch in der Fahrerwertung verfehlt. Ich habe Daniel Ricciardo eine 5 plus gegeben. Er war für mich über weite Strecken der Saison die Enttäuschung. Hat kaum die Leistung gezeigt, die er in seinen Red Bull-Tagen gezeigt hat. Hat auch eigentlich fast gar keine Highlights. Ich glaube, das beste Rennen für ihn war das Rennen in Singapur, als er von 15 auf 5 vorgedrungen ist, allerdings halt auch mit freundlicher Hilfe des Safety Cars. Aber sonst war von Daniel Ricciardo nichts zu sehen. Lando Norris habe ich eine 1 minus gegeben. Er war für mich eigentlich mit drei Fahrern aus den Top-Teams der Fahrer der Saison, für mich der underratedste Fahrer der Saison. Er hat Ricciardo im Rennen 16 zu 5 geschlagen, im Qualifying 20 zu 2. Er hat 122 Punkte, während Ricciardo 37 hat. Beide hatten ähnlich viele Ausfälle, Norris 2, Ricciardo 3, wovon bei Norris einer selbst verschuldet war mit dem Unfall in Miami mit Gasly zusammen. Aber für mich war Norris eigentlich einer der Fahrer der Saison. Er hat sein McLaren immer in die Punkte, immer ins Q3 gebracht. Und wenn man mal sieht, wie schwach das eigentlich war, Imola hat ein Podium geholt, hat auch oft vierte, fünfte Plätze geholt in Monaco, zudem noch die schnellste Rennrunde gab. In Singapur Vierter. Also für mich, er ist halt unterm Radar geflogen, weil er ist halt nicht so aufgefallen wie 2021 oder 20, weil er halt einfach ja keine Podien und so holen konnte. Ich sage aber ja zum größten Teil damit zusammen, dass das Auto so schwach war. Und ich finde, das habe ich auch letzte Folge schon gesagt, hätte man Norris und Count Bottas getauscht, dann wäre Alfa Romeo sicherlich vor McLaren gewesen. Also Norris für mich wirklich einer der besten Fahrer der Saison gewesen, einer. Ja, also wenn man mal sieht, dass Norris über 100 Punkte mit dem Auto hat, der hat mehr als dreimal so viele Punkte wie Ricciardo gehabt. Und Ricciardo ist ja, sag ich mal, auch kein Latifi oder so. Also für mich einer der Top-Fahrer der Saison, deswegen eine 1, der auch für mich auch den Preis gewinnt, underratedster Fahrer der Saison.
Ja, und ja, damit ja, sieht es jetzt natürlich zum aktuellen Zeitpunkt schon sehr gut für mich aus in der Prediction. Damit steht es dann 14 zu 6, 6 Punkte dazu, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, und jetzt kein Punkt. Ja, aber wer weiß, was da noch kommt. Das kann natürlich schnell gehen mit einem Fahrertipp. Hat man schon wieder recht viele Punkte. Ja, dann kommen wir zum nächsten Team und das ist Alpine. Und ich muss sagen, das ist einer der positivsten Teams diese Saison. Also Alpine hat mir wirklich richtig gut gefallen, was die gemacht haben. Ocon und Alonso haben mir sehr gut gefallen. Ja, sie haben sehr, sehr stark das gemacht. Sie haben sich deutlich verbessert, finde ich. Sie sind ja Best of the West Team. Und das auch meiner Meinung nach völlig verdient. Hätten auch noch besser sein können, ohne ja, ein paar Rennen, wo man Pech hatte. Ich hatte sie am Anfang der Saison auf 6 getippt, das ist auch nicht so schlecht. Aber ja, schlechter als sie am Ende waren. Alonso hatte ich auf 10 getippt, der war dann auf 9. Ocon hatte ich schlechter getippt, den hatte ich auf 12 getippt, der konnte Alonso knapp schlagen auf 8. Das heißt, ich bekomme hier 0 Punkte. Und ja, das ist, glaube ich, auch das erste Teamkollegen-Duell, was ich falsch getippt habe. Also natürlich muss man auch dazu sagen, haben wir auch in der Saison schon oft drüber geredet, Alonso hatte dieses Jahr einiges an Pech, hatte kuriose Ausfälle. Ich erinnere mich an den Ausfall wegen einer Brottüte im ersten Rennen.
Das war
Also,
2021.
ach echt?
Ja.
Stimmt. Ja, aber ja, okay. Auf jeden Fall hat er auch dieses Jahr einige kuriose Ausfälle. Und trotzdem, Alpine als Team habe ich eine 1 gegeben. Also sie haben, finde ich, die Saison alles richtig gemacht. Mehr ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht drin. Ich sehe keins der Best of der Teams nach den drei Top-Teams in der Lage, da über eine ganze Saison mitzuwirken. Trotzdem hat Alpine mir über weite Strecken sehr gut gefallen. Es gab keine Diskussion im Team. Es war eigentlich alles relativ beharrlich. Natürlich manchmal so Alonso Ocon, ja, war manchmal so ein bisschen, ne? Aber insgesamt, man hat konstante Leistung gebracht. Man hat das, was man erreichen wollte, erreicht. Vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht, ob man vor der Saison festgelegt hat, Vierter zu werden. Auf jeden Fall kann man sehr zufrieden sein. Ist, glaube ich, sogar die beste Platzierung, seitdem Renault und so wieder da ist in der
Ja.
Formel 1. Also sehr, sehr starke Entwicklung. Wir haben es auch schon angesprochen mit den Fahrern. Ocon, Gasly nächstes Jahr. Ich erwarte mir da sehr, sehr viel von. Aber wir bleiben noch bei dieser Saison und da muss ich sagen, Alonso für mich eine 2. Ja, hat sehr gut gemacht, hat ja, wie wir schon gesagt haben, viel Pech auch durch Ausfälle gehabt. Ansonsten wäre er eventuell vor Ocon gewesen. Also trotzdem für mich Alonso mit einer sehr guten Saison, trotz seines Alters, also was er da wirklich weiter abruft. Ja, bin ich sehr gespannt, auch was er nächstes Jahr bei Aston Martin leisten kann, ob der Wechsel die richtige Wahl war. Man weiß es nicht, aber trotzdem, ja, er sucht wahrscheinlich einfach nochmal eine neue Aufgabe, kriegt wahrscheinlich da auch noch den ein oder anderen Cent mehr. Ja, und Ocon habe ich eine 2 plus gegeben. Hätte ich nicht gemacht, wenn er Alonso nicht geschlagen hätte, aber am Ende hat er seinen Teamkollegen noch geschlagen, was ich vor der Saison nicht erwartet habe. Deshalb habe ich ihm dann noch ja, diesen einen Pluspunkt gegeben, weil er es einfach, wie auch immer, auch wenn Alonso, wenn er vielleicht ein bisschen profitiert hat durch Alonsos Ausfälle, er hat seinen Teamkollegen geschlagen und ja, deshalb habe ich ihm dann noch einen kleinen Pluspunkt gegeben. Also Alpine, meiner Meinung nach, sehr überzeugend. Die Saison hat mir sehr gut gefallen, was die gezeigt haben und macht Freude auf nächste Saison vor allem.
Ja, ich habe Alpine auf Platz 6 getippt gehabt vor der Saison und ich hatte die Fahrer auf 10 und auf 11 getippt. Also Ocon hinter Alonso auf der 11, also kriege ich erneut keine Punkte. Also Ocon 11, Alonso 10. Ja, also haben besser abgeschaltet, als ich es erwartet habe, zumindest von der Platzierung her. Ich habe schon so ein bisschen gedacht, dass Alpine stärker sein würde. Ich wollte Aston Martin irgendwie weit vorne haben, weil ich dachte, die werden stark. Aber ich habe schon so ein bisschen gedacht, Alpine ist ja auch ein Werksteam und die konnten das eigentlich oder müssten das gut ausnutzen können mit den Regeländerungen, was sie jetzt auch am Ende des Tages geschafft haben. Sie sind näher an die Spitze rangekommen. Allerdings ist es noch bis zur Spitze ein weiter Weg. Man hat auf jeden Fall für nächstes Jahr eine starke Fahrerpaarung. Alonso für mich eigentlich ja auch einer der Fahrer der Saison. Ocon sehr, sehr stark. Er hat natürlich davon profitiert, dass Alonso halt oft ausgefallen ist und technische Probleme hatte, während er kaum technische Probleme hatte. Aber auch von ihm eine tadellose Saison eigentlich. Beide sehr, sehr stark. Alonsos Saison, ja, wie gesagt, sehr, sehr gut. Es bleibt natürlich dieses Rennen in Austin, sage ich mal, in Erinnerung, wo er aufgestiegen ist auf Lance Stroll. In der Luft eigentlich war und trotzdem das Rennen auf Platz 7 irgendwie beendet hat. Das hat einfach diesen Ehrgeiz von Alonso auch nochmal gezeigt, dass er nicht aufgibt und immer weiterkämpft. Das war, finde ich, so auch eine der besten Rennleistungen der Saison. Also sehr, sehr gut, was dort Fernando Alonso gezeigt hat. Ich gebe Fernando Alonso eine 2 plus für seine Saison und Esteban Ocon eine glatte 2.
Gedreht zu mir. Ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt gerade, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach so, wir hatten, glaube ich, beide so ein bisschen, das hatten wir beide gleich. Ich hatte so irgendwie AlphaTauri so ein Gefühl, dass die irgendwo da vorne rumtun. Und du hattest Aston Martin ein Gefühl, die dann völlig woanders waren. Ich glaube, das hat
Ja.
uns beiden so ein bisschen dann an manchen Zeiten die Prediction ein bisschen versaut. Wobei es für mich positiv war, weil sonst hätte ich wahrscheinlich McLaren nicht auf 5 getippt. Und ja, dann kommen wir zu Platz 3. Ja, und das ist dann jetzt schon. Ja, die drei Top-Teams. Und da war dann am Ende Mercedes, die ich auf 2 getippt hatte. Ich habe von Mercedes erwartet, dass sie ja ihre Leistung halten können. Ja, vor allem zum Beginn der Saison hat man das nicht halten können. Ich fand es ganz lustig. Ich musste mir ja nochmal die Folge anhören, um unsere Predictions rauszuschreiben, weil wir natürlich jetzt nicht mehr im Kopf hatten, was wir damals getippt haben vor über einem Jahr. Nee, nicht mal im Jahr, Entschuldigung. Aber ja, jedenfalls fand ich es ganz lustig, wie wir da darüber geredet haben, weil Toto Wolff und Hamilton gesagt haben, dass sie kein siegfähiges Auto haben und so nach den Tests, wie wir darüber gelacht haben, dass sie ja nur das so sagen und das wieder eine Mercedes-Strategie ist und so und dass wir uns nie im Leben vorstellen können, dass Mercedes kein siegfähiges Auto hat und nicht auf dem Podium stehen
Ja
wird.
gut, das sagen sie halt jedes Jahr, ne? Das haben
Ja,
sie auch
ist auch völlig
2021
verständlich.
gesagt.
Ich fand es halt lustig, dass wir das so gesagt haben, weil es halt auch eigentlich immer so war. Aber dieses Jahr war es halt, muss man einfach sagen, am Anfang wirklich so. Also, wenn ich mich an den Hamilton in Saudi-Arabien erinnere, der in Q1 ausgeschieden ist, also, das war wirklich schon was, was man so lange nicht gesehen hat. Und ich muss persönlich sagen, ich habe mir vor allem bei der Notengebung für das Team Mercedes mich sehr, sehr schwer getan, weil zum einen haben wir die echt schwache Entwicklung und das schwache Auto, was Mercedes am Anfang der Saison hingestellt hat. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die extrem starke Teamleistung, die Mercedes gezeigt hat und einfach diese Entwicklung über die Saison, die die beste war im ganzen Feld, meiner Meinung nach. Und da habe ich mich echt schwer getan, das jetzt zu bewerten, weil meiner Meinung nach hat Mercedes auf der einen Seite eine schlechte Note verdient, weil sie einfach zum Anfang der Saison so einen riesen Rückschritt gemacht haben im Vergleich zur davorigen Saison. Und zum anderen halt, aber halt auch als Team gearbeitet haben und dann wieder ihre starke Team-Performance über die Saison gezeigt haben. Ich habe mich dann am Ende, ich habe hier sogar noch, ich entscheide mich am Ende, glaube ich, dann für so eine 2-. Also meiner Meinung nach, die Entwicklung über die Saison ist eine 1, aber das, was sie halt da am Anfang hingestellt haben und die Entwicklung von letzter Saisonende, wo man das stärkste Auto hatte zum Anfang dieser Saison, war eine 4 bis 5. Ich gebe Ihnen am Ende eine 2-, weil ich finde, die Teamleistung über die Saison muss man vor allem bewerten und da haben sie echt eine richtig starke Leistung gezeigt. Sie haben ihr Auto richtig gut entwickelt. Sie sind irgendwann ja nahezu in jedem Rennen Podiumsanwärter gewesen, am Ende sogar ein Sieganwärter. Russell hat einen Sieg geholt, Hamilton nicht. Ja, also meiner Meinung nach, Mercedes, ja, hat zwei Gesichter die Saison von Mercedes. Und von den Fahrern her, Hamilton hatte ich auf 5 getippt, war am Ende auf 6. Das fand ich auch ganz lustig in der letzten Folge, wo ich diesen Tipp verkündet habe und gesagt habe, jetzt kommt einer der gewagtesten Tipps. Und Russell hatte ich tatsächlich auf 2 getippt, das war vielleicht ein bisschen hoch. Der war am Ende auf 4. Trotzdem kriege ich einen Punkt, weil ich Russell besser als Hamilton getippt habe. Was finde ich auch irgendwie ein bisschen kleingeredet wird, was aber finde ich auch einer der größten Überraschungen der Saison ist. Also, ich finde, es war nicht Hamiltons Anspruch, von Russell in seinem ersten Jahr bei Mercedes geschlagen zu werden, in so einem Top-Team. Das muss man wirklich sagen, war schon eine Überraschung insgesamt dann schon. Deshalb habe ich Hamilton auch eine 2 gegeben. Ich finde, er hat echt gut gefahren, wie die meisten. Natürlich, das in Saudi-Arabien vergessen wir mal, aber er hat sich auch über die Saison immer besser ins Auto reingefuchst und hat ja dann zum Ende hin auch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Man muss auch sagen, Russell hat Hamilton auch dort eher am Anfang der Saison geschlagen, aber am Ende gehört der Anfang der Saison genauso dazu wie das Ende zur Saison und das Endergebnis zählt. Aber trotzdem, ja, hat Hamilton, denke ich, dann insgesamt doch auch eine ordentliche Saison gefahren, hatte einige Podien trotzdem. Aber Russell hat mir einfach besser gefallen und ich habe Russell auch eine Eins gegeben. Also in seinem ersten Jahr einen siebenmaligen Weltmeister zu schlagen und ja, direkt so in dieses Auto zu steigen und damit eigentlich viel besser klarzukommen als Hamilton, der schon über so viele Jahre in dem Team fährt, auch wenn es natürlich eine starke Änderung war, aber trotzdem ist Russell einfach nicht gewöhnt gewesen, in so einem Auto zu fahren. Er war gewöhnt, ja, am Ende des Feldes in einem Auto unterwegs zu sein und ja, irgendwie zu versuchen, alles rauszuholen und irgendwie, keine Ahnung, 13. zu werden statt 17. Und ja, meiner Meinung nach war das eine sehr, sehr starke Saison von Russell. Er hat seinen ersten Sieg geholt. Meiner Meinung nach eine 1 für ihn und Hamilton habe ich eine 2 gegeben.
Ja, ich habe vor der Saison gedacht, dass Mercedes eigentlich genauso stark sein wird wie 2021. Das hat sich dann ja nicht bewahrheitet. Also, sie sind von Platz 1 auf Platz 3 in der Konstrukteurswertung abgerutscht. Ich habe sie auf Platz 2 getippt gehabt. Die Fahrer hatte ich auf Platz 2 und 5 getippt. George Russell auf die 5, Lewis Hamilton auf die 2. Also lag ich dort auch falsch in meinen Tipps. Also erneut keine Punkte für mich. Ich war der felsenfesten Überzeugung davon, dass Lewis Hamilton um den Titel mitkämpfen wird mit Mercedes zusammen. Allerdings hat man ja schon nach den ersten paar Rennen gesehen, dass dem nicht so ist. Also Mercedes echt sehr, sehr schwach ab zu Beginn der Saison. Aber wie du schon angedeutet hast, diese Entwicklung, die sie genommen haben im Verlauf der Saison, war sehr, sehr stark. Vor allem ab Barcelona war eigentlich das Auto immer podiumsfähig. Man hat natürlich halt auch oft profitiert und hat Podien abgestaubt schon zu Beginn der Saison, zum Beispiel in Bahrain als bei Red Verstappen und Sainz rausgeflogen sind. Das waren eigentlich so Rennen, wo sie nicht podiumsfähig waren, aber trotzdem Podien geholt haben. Das zeigt einfach, wie stark Mercedes halt einfach ist, obwohl sie nicht ein gutes Auto zu Beginn der Saison hatten. Und als sie dann ein gutes Auto hatten, haben sie halt teilweise manchmal die Strategie so ein bisschen verhunzt wie in Austin. Dort hätte Hamilton das Rennen, vielleicht hätte er andere Reifen gehabt, gewinnen können. Am Ende des Tages muss er sich dort von Max Verstappen geschlagen geben. Aber alles in allem war die Entwicklung, die Mercedes genommen hat, schon sehr, sehr stark. Deswegen habe ich dem Team eine 2- gegeben. Man hat halt am Anfang ein schwaches Auto, hat es dann aber immer stärker gemacht. Und so ein Auto zu entwickeln, kann halt einfach nur Mercedes im Feld. Also hätte Ferrari das so ein Auto zu Beginn der Saison gehabt, so ein Auto oder vielleicht sogar noch ein schlechteres hätten sie am Ende der Saison gehabt. Also echt eine starke Leistung von Mercedes, muss man sagen, am Ende der Saison sogar noch ein Rennen zu gewinnen und Ferrari fast noch einzuholen in der Konstrukteurswertung, war schon stark von Mercedes, deswegen dem Team eine 2- und den Fahrern George Russell gebe ich eine 1-. Er war halt sehr, sehr konstant, vor allem in der ersten Saisonhälfte ist er ja bis Silverstone immer in den Top 5 gewesen, hat am Ende der Saison ein Rennen gewonnen, allerdings hat es halt nicht ganz für die glatte 1 gereicht, weil er halt zwischendurch in einige Unfälle verwickelt war. Unter anderem ja in Austin mit Carlos Sainz, dann mit Sergio Perez, meine ich, auch wann war das mit Perez?
Ich bin mir
Auf
gerade auch
ein...
nicht mehr sicher, aber irgendwas war.
irgendwas, ich weiß, dass die in Frankreich so sich gekriegt haben. In Österreich hat der Perez in der ersten Runde ins Kies geschickt. Der musste dann aufgeben. Dann hatte er mit Mick Schumacher so ein paar Sachen in Singapur. Also in der zweiten Saisonhälfte war er manchmal ein bisschen Rüpel, der gute George. Deswegen hat es für mich nicht ganz zur 1 gereicht. Allerdings 1 ist auch überragend, wenn man überlegt, was er für eine Saison gefahren ist. Eine sehr, sehr gute von George Russell. Lewis Hamilton habe ich eine glatte 2 gegeben. Er war halt im ersten Saisondrittel, muss man einfach so klar und deutlich sagen, einfach schwach. Du hast es schon angesprochen, Saudi-Arabien in Q1 raus, in Imola außerhalb der Punkte gewesen. Er wurde halt von Russell ständig geschlagen im Rennen und im Qualifying. Deswegen kriegt der siebenfache Weltmeister trotzdem eine 2, weil er halt einfach dann ab ja, Kanada konstant war und oft auf dem Podium war. Ich glaube, er war bis zur Sommerpause von Kanada an immer auf dem Podium, hat dann aber halt auch mal wieder zwischendurch solche Rennen wie Singapur oder Belgien, die nicht ganz sauber liefen für ihn, aber hat sich trotzdem zurückgekämpft, hat einige Podien geholt, deswegen eine 2 für den Weltmeister von den Jahren 2008, 14 bis 19, abgesehen von 2016 und 2020. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das so gesagt habe, sondern einfach nicht gesagt habe, siebenfacher Weltmeister. Ja, aber insgesamt eine 2 für Lewis Hamilton.
Ja, da sind wir uns ja relativ einig. Hamilton und Mercedes haben gleiche Note gegeben und Russell hast du dann eben die Minus gegeben. Ich habe es bei der glatten gelassen, weil ich so gütig bin. Ja, und dann kommen wir zu Top 2. Und da hatte ich auf den zweiten Platz ja Mercedes getippt. Am Ende Ferrari, die ich auf 1 getippt haben. Und du, glaube ich, auch. Ich muss sagen, mich hat da einfach auch die Tests und die Euphorie vielleicht dann auch zu sehr beeinflusst. Also ich glaube, der Wunsch in mir war einfach zu groß, dass Ferrari Weltmeister wird. Zum anderen können wir jetzt auch direkt mal über Red Bull mitreden, weil wir ja jetzt wissen, dass Red Bull auf 1 ist. Ich habe von Red Bull nicht das erwartet, was sie dann am Ende geleistet haben. Also da kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Jedenfalls Ferrari auf 2. Ich hatte sie auf 1 getippt. Die Fahrer Leclerc hatte ich ja auf 1 getippt und Sainz auf 3. Am Ende war Sainz auf 5 und Leclerc auf 2. Ja, insgesamt Ferrari gebe ich tatsächlich eine schlechte Note. Also, ich gebe ihnen eine 4. Man hatte am Anfang ein richtig gutes Auto, man hat richtig gute Arbeit über den Winter geleistet, muss man einfach sagen, man hat sich wieder richtig hochentwickelt. Wirklich kann man nur loben. Aber das, was Ferrari einfach aus diesem Auto gemacht hat, war einfach das genaue Gegenteil von, ich glaube, jedem einzelnen Team aus dem gesamten Feld. Also Ferrari hat sein Auto einfach zurückentwickelt über die Saison, finde ich. Und ja, meiner Meinung nach hat man einfach auch, was Entscheidungen angeht und. Wir haben es oft genug angesprochen, einfach viel zu viele Fehler über die Saison gemacht. Die Autos waren dann, je weiter es in die Saison geht, immer unzuverlässiger. Die Fahrer konnten die Autos gar nicht richtig ausfahren, weil man gefühlt immer Angst haben musste, egal was ist, es passiert irgendwas. Ja, also meiner Meinung nach für Ferrari einfach keine gute Note, trotz der guten Arbeit über den Winter. Ich habe ihnen eine 4 gegeben. Und ja, den Fahrern, Leclerc, habe ich eine 1- gegeben. Er hat es über weite Strecken gut gemacht. Er hatte Fehler drin, die relativ schwerwiegend waren, wie in Imola oder in Frankreich, wo man ja aber in Frankreich dann auch drüber streiten kann, ob es sein Fehler war oder. Trotzdem, ja, hatte er die ein oder andere Sache drin, die mir nicht so gefallen hat. Ja, deshalb habe ich ihm nur eine 1- gegeben. Trotzdem von ihm eine sehr gute Saison. Er hat sich nicht unterkriegen lassen von dem, was passiert ist, egal welche Entscheidungen getroffen wurden oder so. Er hat immer weitergemacht, obwohl da andere Fahrer wahrscheinlich richtig ausgerastet wären und gegen das Team gegangen wären. Ja, ist er immer eher gelassen gewesen, was von großer Stärke zeugt, doch so trotz jungen Jahren, in denen er sich noch befindet. Ja, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Er hat seine Führungsqualitäten für ein Team gezeigt, trotz dass er so jung ist. Und Sainz habe ich eine 3 gegeben. Also er hatte vor allem, glaube ich, war am Anfang der Saison, da hat er irgendwie so gar nicht reingefunden in den meisten Rennen. Irgendwann wurde es dann besser, aber trotzdem hier und da dann auch wieder eine komische Leistung, wo er irgendwie gar keine Pace gefunden hat. Ich habe nicht den Anspruch an Sainz, dass er Leclerc schlägt. Ich glaube, da sind dann doch die Klassen Unterschied. Aber ich finde, Sainz sollte konstanter werden. Und das war in vielen Teilen der Saison meiner Meinung nach nicht genug. Hatte sehr schwankende Leistungen. Im einen Rennen hatte er auf einmal gar keine Pace, ist irgendwo um nirgendwo gefahren. Und im anderen Rennen war er dann irgendwie wieder relativ gut dabei mit der Pace. Also, ja, meiner Meinung nach keine 4 oder so. Er war trotzdem in Ordnung. Er war am Ende Fünfter. Natürlich finde ich, hätte er mindestens vor Russell sein sollen. Also, ich finde, das wäre sein Anspruch, dass er vor jedem Fahrer aus dem dritten Konstrukteursteam gewesen wäre. Ich finde schon, das wäre zu erwarten gewesen von ihm. Ja, deshalb schätze ich ihn nicht so ein wie Leclerc, aber trotzdem von ihm auch eine recht in Ordnung Leistung. Also kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, dass es irgendwie grottig schlecht war oder so.
Ja, ich habe so ähnlich bewertet wie du. Also ich habe vor der Saison Ferrari auch auf die 1 getippt, Sainz auf 4, Leclerc auf 1. Ja, beide, also all meine Tipps da waren also falsch, bis auf dass Leclerc vor Sainz war. Ferrari gebe ich insgesamt eine 4 plus. Du hast es eigentlich perfekt beschrieben. Es war sehr, sehr stark am Anfang der Saison. Man hat ein sehr, sehr gutes Paket. konnte das aber halt einfach nicht richtig ausnutzen und hat den Vorteil, den man im ersten Saisondrittel hat, ja nahezu verspielt durch Zuverlässigkeitsprobleme. Dazu kam dann noch gegen Mitte der Saison immer mehr Strategie-Calls, die falsch waren, auch in Monaco ja auch schon. Und ja, es kam eigentlich wieder alles zusammen, was in den Vorjahren falsch gelaufen war. Man war bei der Entwicklung hinterher dann, wobei man, glaube ich, auch schon sehr auf das 2023er Auto geschielt hat. Aber wir haben es auch schon gesagt, das darf eigentlich Ferrari nicht sagen, dass man immer, wenn man ein bisschen hinterher ist, dass man dann sagt, nee, wir entwickeln einfach nicht mehr. Wir konzentrieren uns jetzt aufs nächste Jahr und dann im nächsten Jahr geht das Ganze wieder von vorne los. Also ja, man muss halt sagen, es ist halt ein Team, was halt noch, sag ich mal, jung ist und halt auch nicht in dieser Position war, dass man ein siegfähiges Auto hatte. Es sind viele Mitarbeiter erst 2020, 21 oder auch erst 22 zum Team gestoßen. Man war noch nie in der Position, dass man ein so gutes Auto hatte. Das kann man dann vielleicht noch so ein bisschen entschuldigen, aber auf der anderen Seite gibt es bei Ferrari eigentlich kein Pardon. Man muss da performen und wenn man nicht performt, muss man entlassen werden. So ist das Geschäft in Italien. Und so ist es halt auch bei Ferrari. Was die Fahrer angeht, Charles Leclerc finde ich mit einer sehr, sehr guten Saison. Er hat die meisten Poles gehabt in dieser Saison, wie schon 2019. Er hat 9 Poles gehabt, 3 Siege. Er hat einige unfassbare Performances gezeigt, wie in Österreich, wie er da mit seinem kaputten Gaspedal das Rennen noch gewonnen hat. Australien, dann auch Silverstone, wie er da mit kaputten Frontflügel und abgefahrenen Reifen dort gegen Hamilton, Perez gekämpft hat. Also für mich war Leclerc einer der Fahrer der Saison, für mich auch der zweitbeste Fahrer der Saison. Mit einer 1 minus wird er deswegen belohnt von mir, zwar mit der gleichen Note wie Russell. Allerdings sehe ich Leclerc noch vom Level her ein wenig über Russell. Und gegen Ende der Saison, muss man sagen, wurde es bei Ferrari wieder so ein bisschen besser, was die Strategie angeht. Vor allem dann in Abu Dhabi war man ja, was die Strategie und Leclerc, was das Reifenmanagement anging, sehr, sehr gut unterwegs. Hat dort ja, ein bisschen Hoffnung gegeben für 2023. Auf der anderen Seite Carlos Sainz, muss man sagen, er war halt so ein bisschen wie Mick Schumacher im ersten Drittel, dort wo das Auto richtig gut war, selber nicht so gut. Und dann im Laufe der Saison hat er aufgeholt und wurde dann immer besser. Er hat halt ein paar Fehler gehabt, wie in Australien, wo er das Ding ins Kies setzt und davor auch schon im Qualifying eine schlampige letzte Runde hatte. Dann bei seinem Heimrennen in Spanien, wo er mit Kies fährt und damit das Auto beschädigt hat. In Imola im Qualifying hat das Auto weggeworfen. Also es waren halt echt ein paar Fehler und dann aber halt ab Monaco hat er sich gut gefangen, hat dann halt auch leider wieder ein paar Zuverlässigkeitsprobleme gehabt beim Auto. In Aserbaidschan und in Österreich ist er auf gut liegende Positionen rausgeflogen. Auch in Austin war es bitter, dort hatte er ja die Pole. Dort wurde er ja von George Russell umgedreht und musste das Rennen dann aufgeben. Ja, er hat halt schon Pech, muss man sagen. Also wenn man mal so sieht, er hätte mit ein bisschen mehr Glück George Russell schlagen können in der Fahrerwertung. Allerdings hat er halt auch ein paar selbstverschuldete Ausfälle gehabt. Deswegen eine glatte 3 auch für Carlos Sainz. Allerdings muss man sagen, er hat sich stetig verbessert. Und vor allem gegen Ende der Saison hat er einige Podien gehabt. Und ich hoffe darauf, dass er stärker zurückkommt und wieder Mr. Consistency wie 2021 wird und nächstes Jahr zusammen mit Charles Leclerc dann endlich den lang ersehnten Titel nach Maranello holt. Es war natürlich von Ferrari-Seite aus eine deutliche Steigerung zu den anderen beiden Jahren. Allerdings war das auch zu erwarten, dass man mal wieder ein paar Rennen gewinnt. Platz 2 in beiden Wertungen ist leider zu wenig für Ferrari. Und es war halt noch Schadensbegrenzung, dass man im letzten Rennen zumindest für die Statistik und für die reine Moral P2 in beiden Wertungen geholt hat, weil hätte man die beiden Plätze noch verspielt, wäre es sicherlich sehr, sehr bitter geworden. Jetzt sage ich mal, wenn man rein die Tabelle liest, dass man auf Platz 2 Vize-Weltmeister ist, das lässt sich wenigstens auch halbwegs schön reden. Allerdings war einiges wieder zum Haareraufen der Saison bei Ferrari.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr bei Ferrari läuft. Also vor allem diese, ja, wir konzentrieren uns auf nächste Jahr Physiologie, die dann oft mitten in der Saison dann auf einmal gefallen wird. Ich hoffe, dass das eine Masche von Binotto war und dass das unter Fred Vasseur anders laufen wird. Ich habe da sehr viel Vertrauen in ihn. Ich glaube, er hat das Zeug, so ein Team zu führen. Und ich glaube, dass auch Sainz und Leclerc auf jeden Fall Fahrer sind, die in der Lage sind, ein Team zur Weltmeisterschaft zu führen. Also, Sainz hat sich eingefunden. Ich denke, dass man auch nächste Saison von Anfang an bessere Leistungen von ihm sehen wird. Vielleicht sogar noch bessere Leistungen als zum Ende dieser Saison. Also, ich finde, in Sainz steckt auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial drin und auch in Leclerc. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ja, dann kommen wir zum Platz 1, zum Weltmeister. Und das ist Red Bull Racing. Und ich habe es von ihnen nicht erwartet. Also, ich habe sie auf 3 getippt vor der Saison. Ich hatte Verstappen auf 4 und Perez auf 6 getippt. Am Ende war Perez auf 3, Verstappen auf 1. Also, ich muss sagen, ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Also, wir haben, glaube ich, beide das Argument am Anfang der Saison gebracht, dass wir glauben, dass Red Bull einfach nicht die Ressourcen zur Verfügung hat, so eine Saison wie in dem Jahr 2021 nochmal abzurufen. Ich glaube, wir haben beide da einfach dann auch gesagt, dass Ferrari und Mercedes mehr zur Verfügung haben und deshalb auch weiter vorne sein werden. Und so war es am Ende nicht. Also Red Bull hat sich deutlich entwickelt, auch nochmal über die Saison. Sie hatten am Anfang ein paar Zuverlässigkeitsprobleme. Die haben sie eigentlich direkt wegbekommen, anders als Ferrari. Und ja, hatten ein schnelles Auto, hatten ein richtig gutes Auto. Und ja, am Ende ist das definitiv eine verdienter Sieg für Red Bull in der Konstrukteurswertung und in der Fahrerwertung für Verstappen. Also ich habe Red Bull eine 1 plus gegeben. Also meiner Meinung nach bei Red Bull gab es nichts, was man bemängeln kann. Sie haben über die gesamte Saison eigentlich fehlerlos gearbeitet. Es gibt keinen Streit in dem Team intern, wenn man jetzt mal diesen leichten Streit zwischen Perez und Verstappen da ausklammert, zum Ende der Saison, wo es um eh nicht mehr viel ging, außer für Perez natürlich um Platz 2. Ja, man hatte, ich finde es insgesamt strahlt das Team einfach eine Konstanze aus und man bringt konstant richtig gute Leistungen und fährt auf bestem Niveau. Die Strategie passt immer, die Boxenstops passen immer. Bei Red Bull passieren wenig Fehler. Und deshalb für mich das Team eine 1 plus. Es gibt nichts wirklich zu bemängeln. Verstappen habe ich auch eine 1 plus gegeben von ihm, einfach von vorne bis hin eine tadellose Saison. Also er hat sich nochmal auf persönlicher Ebene verbessert. Er macht keine Fehler. Er ist ein so konstanter Fahrer. Er ist ruhig in vielen Situationen. Er strahlt einfach eine Souveränität aus. Ich finde diese persönliche Entwicklung von Verstappen echt stark, wenn man sich ihn mal so vor 3, 4 Jahren anguckt oder auch noch im Fight gegen Hamilton manchmal überstürzt vielleicht. Aber diese Saison hat er von vorne bis hin einfach eine Ruhe ausgestrahlt und man hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt im nächsten Moment irgendein Harakiri-Manöver langt oder so. Also, meiner Meinung nach Verstappen wirklich ein super Fahrer, hat absolut verdient, die WM zu gewinnen. Ja, für mich eine 1 plus und Perez habe ich tatsächlich eine 2 plus gegeben. Man muss sagen, ja, er müsste näher am Teamkollegen dran sein und ja, er sollte noch bessere Leistungen bringen. Manchmal ist er zu weit weg, finde ich. Trotzdem ist Perez halt auch ja, einfach ein zweiter Fahrer. Also er ist nicht dafür da, um irgendwie, ja, irgendwie Verstappen in Bedrängnis zu bringen oder so. Das hat man ja auch am Anfang gesehen, wo Perez dann irgendwie doch da ein bisschen stärker war. Dann war direkt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schlechtere Stimmung. Also er soll es ja auch gar nicht so. Auch wenn ich nicht verstehe, warum Verstappen sich darüber beschwert, weil, ja, sie wollen ja auch die Wertung gewinnen und so. Und dafür braucht man halt zwei starke Fahrer so. Also ich finde es da ein bisschen Quatsch, dass man da sich beschwert, wenn der eine den anderen auch mal schlägt. Trotzdem von ihm finde ich, es war sein bestes Ergebnis in seiner Karriere. Ja, deshalb hat er für mich dann trotzdem, auch wenn er hier und da Fehler hatte und hier und da keine guten Leistungen, hat er trotzdem für mich diese 2 bis 2 plus verdient.
Ja, Red Bull habe ich ja, maßlos unterschätzt, muss ich sagen. Wie du schon angesprochen hast, ich habe nicht damit gerechnet, dass Red Bull, nachdem sie ja von 2020 auf 2021 so einen großen Sprung gemacht haben und so viel investiert haben in das 21er Auto, 2022 so stark sein werden. Das war einfach eine Meisterleistung, muss man sagen, von Adrian Newey, der das Auto designt hat, und von den Ingenieuren bei Red Bull. Dort hat man ja eine perfekte Arbeit geleistet. Vor allem das Auto war am Anfang der Saison noch ziemlich schwer. Das hat man dann schnell in den Griff bekommen und war eigentlich ja, nach den Rennen, die Ferrari noch gewonnen hat, sage ich mal, nach nach Österreich die dominierende Kraft der Formel 1 Ferrari, hat danach kein Land mehr gesehen, war vielleicht in ein, zwei Rennen noch kurz, hatte man eine kleine Siegeschance, aber an sich war Red Bull einfach zu stark auf allen Kursen, egal ob Stadtkurs oder Highspeed-Kurs. Red Bull war einfach besser in allen möglichen Belangen. Man hatte den besten Motor im Feld, man hat die beste Boxencrew im Feld, man hatte das beste Auto im Feld, man hat den besten Fahrer im Feld. Also das Gesamtpaket hat bei Red Bull einfach geklappt. Vor allem einfach, weil man seit so vielen Jahren zusammenarbeitet. Dort ist einfach eine Kontinuität mit Adrian Newey, Dr. Helmut Marko, Christian Horner, Max Verstappen. Das ist einfach ähnlich, sage ich mal, wie bei Mercedes mit Toto Wolff, Lewis Hamilton, James Allison. Das sind einfach die seit Jahren zusammenarbeiten, oder wie bei Ferrari früher mit Michael Schumacher, Ross Brawn und John Todt. Das sind einfach so drei, vier Personen, die seit Jahren im gleichen Team arbeiten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, die sich sehr, sehr gut kennen. Und dann kann man halt auch nur Erfolg miteinander haben. So war das jetzt bei Red Bull der Fall. Und man hatte ein nahezu perfektes Auto über die gesamte Saison. Eigentlich hat kein Team Land gesehen gegen Red Bull. Deswegen muss man Red Bull Racing einfach eine 1 geben. Oder vielleicht sogar eine 1. Ich glaube, ich gebe sogar eine 1 plus, weil man dann einfach, ja, den perfekten Job gemacht hat. Man hatte natürlich am Anfang ein paar Zuverlässigkeitsprobleme, aber die hat man auch direkt in den Griff bekommen. Das hat gezeigt, dass Red Bull auch auf Rückschläge antworten kann, dass man sowas in den Griff bekommt. Man muss mal sehen, Verstappen hatte nach drei Rennen zwei Ausfälle, und dann im gesamten Saisonverlauf hatte er keinen technischen Ausfall mehr. Er hatte mal im Qualifying in Ungarn ein paar technische Probleme, aber sonst hat er keinen technischen Ausfall mehr in den restlichen Rennen. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Und auch Perez hatte, nachdem er in Bahrain ausgefallen war, nur noch einmal in Kanada einen Getriebeschaden, und sonst war nichts falsch bei Red Bull. Also wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von den Österreichern. Sergio Perez kriegt von mir, ich hatte ihn auf Platz 6 getippt, kriegt von mir ein 2-. Er war vor allem gegen Anfang der Saison sehr, sehr gut, hat das Rennen auch in Monaco gewonnen, hat in Jeddah die Pole gehabt. Er war auf Augenhöhe fast mit Max Verstappen. Allerdings dann nach Monaco, also ab, ja, Aserbaidschan-Rennen, hatte Perez keine Schnitte mehr gegen Max Verstappen. Der war in der eigenen Liga. Er konnte noch ein weiteres Rennen gewinnen in Singapur. Ein bisschen auch mit einem blauen Auge davon ist er ist dort auch ein bisschen mit einem blauen Auge davon gekommen, weil er hätte eigentlich zwei Strafen bekommen müssen, hat allerdings nur eine bekommen. Man muss aber auch sagen, er hat dort ein starkes Rennen sonst gezeigt. Auch in Suzuka, dass er dort noch Max Verstappen zum Weltmeister gemacht hat mit seinem zweiten Platz. War schon eine gute Leistung. Er hat einige zweite Plätze, einige dritte Plätze, auch in Silverstone, als er dort eigentlich nach der ersten Runde letzter war, hat er dann sich gut zurückgekämpft, ist am Ende Zweiter geworden. Also insgesamt eine gute Saison für Sergio Perez. Allerdings muss man halt sagen, er hat über die Saison gesehen das deutlich bessere Auto als Charles Leclerc, konnte ihn dann halt allerdings nicht schlagen. Deswegen kriegt er von mir eine 2-, weil das tut halt schon ein bisschen weh, wenn man sieht, dass man eigentlich das deutlich bessere Auto hat, was, glaube ich, 17 Saisonrennen gewinnt und dann halt gegen einen Fahrer verliert, von dessen Team nur 4 Rennen gewonnen wurden. Deswegen nur, in Anführungszeichen, nur eine 2-, aber trotzdem eine gute Saison von ihm. Und Max Verstappen, was soll er für eine andere Note bekommen als eine 1-? Er hat 15 Siege geholt. Er hat kaum Fehler gemacht. Wenn er Fehler gemacht hat, hat eh keine Auswirkungen wie in Spanien. Dort hat er natürlich auch von dem Ausfall von Leclerc profitiert. Er hat halt einfach generell oft dieses Jahr profitiert von Fehlern anderer, vor allem in der ersten Saisonhälfte von Ferrari, hat er dort viel abgestaubt, muss man halt sagen. Barcelona, Aserbaidschan, Frankreich. Aber er war halt immer da, wenn es was zu abstauben gab. Und das ist halt einfach auch eine Kunst. Und in der zweiten Saisonhälfte war er unantastbar, muss man sagen. Und ist absolut verdient Fahrerweltmeister geworden. Ich hatte ihn vor der Saison auf Platz 3 getippt. Ich dachte auch, dass er das Auto wieder outperformen wird, aber dass er nach 2021 nochmal so stark sein wird, 2022, hätte ich nicht mitgerechnet, vor allem so in der Art und Weise. Er war ja wirklich dominant und hat seinen Gegner nicht in den Hauch einer Chance gelassen. Vor allem Belgien hat er ja seine Dominanz einfach unterstrichen. Und auch Ungarn, da dreht er sich im Rennen, startet vom Platz 10 aus und gewinnt das Rennen trotzdem mit 20 Sekunden Vorsprung. Das war schon sehr beeindruckend und deswegen eine verdiente 1 plus für den Weltmeister Max Verstappen.
Ich wollte gerade schon nachfragen, weil vorhin meinst du, was soll man ihm anders geben als 1 minus? Das hat sich geil angehört. Aber ich habe
Habe ich
mir schon
1
gedacht,
minus
was du.
gesagt?
Ja, du hast vorhin 1 minus gesagt, aber
Oh, ja,
1 plus.
da war ich natürlich 1 plus.
Und ja, wenn ich dann richtig liege, kriegen auch hier wir beide nur einen Punkt.
Ja.
Das
Ich
heißt,
insgesamt auf 8.
und ich auf 17. Das heißt,
Ja.
ja, dann doch der gute Prediction-Gewinn für mich. Muss man natürlich auch sagen, mir kam dann auch vor allem, ich glaube, ich habe Schumacher und Ricciardo richtig gehabt als Fahrer-Dings. Das lag dann vielleicht halt auch an unseren Bewertungskriterien, dass wir dadurch ja dann höher auskamen. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eigentlich beide relativ ähnlich getippt. Wir hatten natürlich so, ja, beide, glaube ich, so zwei Ausreißer mit Alfa Romeo und ich dann mit Alfa Tauri, du mit Aston Martin. Red Bull haben wir auch beide auf 3 getippt. Also ich glaube, wir hatten eigentlich so vom Ding her ziemlich ähnliche Predictions. Ja, jetzt nochmal Schluss und ergreifen über die gesamte Saison. Ich glaube, das können wir hier bei unserem letzten Teil, bevor wir dann, ja, glaube ich, für unseren Podcast zumindest so dieses Thema Saison 2020 schließen, nochmal sagen, es war eine tolle Saison. Die Saison kam nicht an die 2021er Saison ran, das muss man auch sagen, aber sie hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir am Ende ja ein recht eindeutiges Meisterschaftsergebnis hatten, fand ich, hat sie so trotzdem Spaß gemacht. Es war Spannung bis zum Schluss gegeben. Vor allem dann auch noch wegen Mercedes in der Konstrukteurswertung und Ferrari, Leclerc gegen Perez. Also ich fand, die Saison war bis zum Ende trotzdem spannend und hat Spaß gemacht. Wir hatten viele gute Rennen, viele ereignisreiche Rennen. Die neuen Änderungen, da können wir jetzt auch nochmal zum Ende drauf kommen. Ich finde, sie sind sehr positiv zu bewerten. Also man hat in vielen Szenen gesehen, dass was sie bringen und dass sie was bringen. Und ja, also ich finde, bin ein Freund der neuen Änderungen. Ich finde sie sehr, sehr gut. Ich fand die Autos sehr schön, muss ich auch sagen. Da haben sich ja auch viele am Anfang der Saison drüber gestritten. Sollen wir das schön finden, sollen wir nicht? Ich fand die Autos schön. Ich fand, waren gute Änderungen. Ich fand, die Saison hat Spaß gemacht. Wir haben gutes Racing gesehen über weite Strecken. Ja, es war eine sehr schöne Saison und ich fand die 2020er Saison sehr schön und bin froh, dass wir so eine Saison mit unserem Podcast begleiten durften.
Ja, ich fand es auch eine gute Saison. Sie kam natürlich, wie du gerade schon angesprochen hast, nicht an 2021 ran. Allerdings hatten wir einige starke Rennen dabei. Die neuen Regeln haben gewirkt. Hatte jetzt natürlich, oder es waren jetzt natürlich nicht gegen Ende der Saison die erwünschte Position von Ferrari, die ich mir erwünscht hatte. Allerdings ist das Leben kein Wunschkonzert. Einfach Kopf hoch, nächstes Jahr weitermachen. Ich hoffe, dass dann Ferrari tatsächlich um den Titel wieder mitkämpfen kann. Das heißen ja jetzt schon, oder das werden jetzt ja neue schon News rausgebracht, dass Ferrari angeblich 30 PS gefunden haben soll, einen neuen Motor, Red Bull, das Chassis soll 3 Kilo leichter sein und und. Das sind natürlich alles Spekulationen, mal gucken, ob die sich alle bewahrheiten. Ja, was auf jeden Fall jetzt feststeht, ist, dass Cadillac zusammen mit Andretti in die Formel 1 ja 2026 eintreten möchte. Sie haben offiziell Statement dazu abgegeben, dass sie mit der Formel 1 darüber sprechen wollen und sie sind wohl nah an einer Einigung. Also es soll wohl 2026 das 11. Team in die Formel 1 kommen. Ist natürlich sehr, sehr nice, wenn auch ja, ein neues Team kommt. Ist natürlich immer schön, mehr Fahrer, dann ein größeres Feld, dann gibt es immer mehr zu berichten und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, falls es dann wirklich fest stehen sollte, wenn wir das natürlich in diesem Podcast auch erwähnen. Sonst ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe um die Formel 1. In einem Monat beginnen dann ja circa die Car-Launches, worüber wir dann ja auch wieder reden werden. Dann werden wir die Autos wieder vom Aussehen und so weiter herbewerten, genauso wie letztes Jahr. Ja, mir hat die Folge jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir hat die Saison 2022 sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nächste Woche melden wir uns, glaube ich, dann wieder mit einer regulären Folge. Wo wir dann, glaube ich, aber auch hauptsächlich über Premier League berichten werden. Also es wird dann keine lange Folge sein, weil einfach ja kaum Sport ist hier in Deutschland,
Ja, wo,
Bundesliga nicht.
ja, wobei wir ja schon nächste Woche wieder, also Bundesliga ist zwar dieses Wochenende nicht, aber nächste Woche steht der Bundesliga-Start wieder vor der Tür.
Ja,
Und da
richtig.
gibt's dann schon einige Sachen zu bereden, was vielleicht auch schon einige Transfers angeht, die dann doch in der Bundesliga getätigt wurden. Und die ersten Spiele, wie die Mannschaften vielleicht ja weitergehen, wer dann am Ende ja mit dem Abstiegskampf sein wird und wie es in einem Kampf um die Meisterschaft aussieht. Ja, also gibt es, denke ich, schon einiges zu bereden. Das werden wir nächste Woche sehen. Auf jeden Fall geht es für unsere Fußballfans nächste Woche endlich wieder über Fußball, nachdem jetzt 2 Wochen ja nicht ein Wort zu Fußball verloren wurde, würde ich sagen. Also ja, unsere Fußballfans können sich sehr freuen. Unsere Formel-1-Fans werden, wie du gerade gesagt hast, jetzt vermutlich mal einen Monat oder ein bisschen mehr auf die Folter gespannt. Car-Launching-Termin wurden jetzt die ersten veröffentlicht. Da freue ich mich sehr drauf. Bin ich immer ein richtiger Liebhaber von den
Ja, ich auch.
Car-Launching-Shows.
Ich auch.
Muss ich sagen, gucke ich auch meistens immer alle, wenn es passt zeitlich. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, nächste Woche also Fußballfolge wieder und was dann vielleicht noch so passiert. Zum Thema neues Team in der Formel 1. Ich wäre ein Riesenfreund davon, wenn es endlich soweit ist, dass wieder 11 Teams in der Formel 1 sind. Also es wäre die perfekte Anzahl. Es wäre die Möglichkeit für zwei weitere Fahrer an der Formel 1 teilzunehmen, was ich sehr, sehr traurig finde, dass das zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich ist, weil es so viele Fahrer gibt, haben wir auch schon oft drüber geredet, die meiner Meinung nach einen Formel 1 Sitz kriegen müssten und den leider nicht bekommen. Deshalb wäre das immens wichtig für die Formel 1, das hinzukriegen. Und ich glaube, von beiden Seiten ist auch das Interesse gegeben, dass man das hinkriegt. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das am Ende umgesetzt wird, wann es umgesetzt wird und ob alles klappt. Ja, von meiner Seite verabschiede ich mich. Mir hat die erste Folge in diesem neuen Jahr, die zweite Saisonrückblickfolge, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao.
Ja, auch von mir. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und denkt immer dran, einfach mal abziehen.